Hallo, hier ist Football Quark mit der NFL Preview der AFC South. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzt der wunderbare, eigentlich Chargers-Fan, Tobias Dannberg. Hallo.
Wieso eigentlich?
Was heute gar keine Relevanz hat, deswegen eigentlich.
Achso, ja, ich hab leider nicht meinen Bandwagon-Schrank geöffnet und mir die Cap meiner Wahl heute rausgeholt.
Ja, hättest du von diesen Teams, die wir heute besprechen, irgendeinen Bandwagon-Jersey, vielleicht von Derrick Henry?
Kevin Byard, so.
Ja, Kevin Byard.
Bester
ja.
Free Safety, selber Safety gespielt und das ist hier gerade meine Brücke. Ja, das ist hier meine. Also ich tatsächlich, die Titans finde ich ganz sympathisch.
Nee, ich finde sie ganz okay. Also ich respektiere ihr Spiel, aber sie sind mir schon egal.
Ja, ich müsste so Bezug zu der Franchise.
Elvis?
Ja, also so, ich höre ganz gerne Country-Musik und dann Nashville und dann Tennessee und das wäre ein sehr starkes Zusammengeschustere hier.
Ja,
also,
okay.
Also die AFC South, und ich glaube, das spricht ja für uns beide, sind jetzt nicht unsere also sorry an alle Menschen, die jetzt Fan von dem AFC South-Team sind, aber kann ich jede gleich hypen. So, ne? Und die AFC South ist immer so, die so.
Sagen wir es so, die AFC South hat Potenzial für mehr.
Ja, genau. Die kann ja auch gut sein, aber irgendwie so, ich habe nie so den ganz, nicht so den Draht zu den Teams gefunden.
Potenzial habe ich jetzt einfach nur als Synonym für dafür genommen, dass sie halt gerade noch nicht gut ist.
Ja, also gerade ist die Division 50-50.
Ja.
So von zwei Teams, die absolut gar keine Contender sind.
Ja, aber die anderen Teams sind halt langweilig.
Ja,
das langweiligste Team der NFL sind ja wohl die Indianapolis Colts von der Außenstellung.
Ja, außerdem, also sorry, ich habe mit meinem Sprachfehler, kann ich ja sowieso jetzt. Ich glaube, ich wäre Fan von diesem Team, wie peinlich wäre das. Ja. Und sie sind halt, Titans und Colts sind halt beides so oldschool, also Colts seit letztem Jahr, Run-Teams. So, ja. Ne? Und das ist immer so ein bisschen, wo ich mir so denke, ja, ist jetzt halt nicht, also eine Passing-Offense.
Halt
ja, genau, so Kansas City Spread-Offense ist halt schon irgendwie dann attraktiver zu schauen. So, Run funktioniert halt.
Ja, genau.
In dem Fall, bei den beiden, nicht immer, aber bei den beiden funktioniert es und das ist halt dann einfach, ja, es funktioniert.
Richtig. Aber um sozusagen uns jetzt hier nicht in den Hate zu verlieren, so natürlich haben wir auch diese Division vernünftig uns erarbeitet. Wir sprechen heute über die Jacksonville Jaguars, die Houston Texans, die Indianapolis Colts und die Tennessee Titans. Wieder in der üblichen Reihenfolge. Ich mache Platz 4 und 2 des letzten Jahres, du Platz 3 und 1. Also du sprichst über die Houston Texans und die Tennessee Titans, ich über die Jacksonville Jaguars und die Indianapolis Colts.
Also eigentlich schon wild, dass ich nicht über die Jaguars eigentlich spreche, ne?
Warum?
Kommen wir gleich zu. Nee, diskutieren wir jetzt nicht, wird's unbedingt einfach los. Ja, naja, also weil Texans, also vor der letzten Season, wer waren denn da die Texans? Was war das für ein Team?
Ja.
Also weißt du, was ich meine? Also ich habe eigentlich gedacht, die Texans, das war so ein Team, die hätten auch 0-17 gehen können.
Das ist richtig, aber, aber da muss man jetzt auch schon wieder sagen, ne, das war ein guter, krasser Coaching-Job. Also wir haben halt
gedacht,
so, hey, krasser Job vom Coaching-Staff und dann haben sie einen Coach rausgeschmissen.
Ja.
Naja.
Jetzt haben wir doch vorweggegriffen. Ja. Egal, und die Jaguars halt im Umkehrschluss, also die haben dann so das Chaos der Texans der letzten Jahre halt in dieser Season irgendwie kopiert mit Urban Meyer und
alles auf ein alles Jahr ist, komprimiert.
Ja, genau. Also von daher wild, dass es so rum war.
Die Jacksonville Jaguars letztes Jahr 3-14 und ich finde diese drei Siege, wenn man bedenkt, dass sie die Buffalo Bills geschlagen haben, sind diese drei Siege schon geschmeichelt.
So 9-6. Das ist das most random Spiel. Wenn es dafür ein Award geben würde, es wäre das Spiel, oder?
Richtig so. Es war nicht der Quarterback Josh Allen, der beste Spieler des Spiels war. So, das ist auch das Coolste, was du über die Jaguars momentan sagen kannst, dass sie Josh Allen haben.
So.
Weil der Bills Quarterback gut ist.
Und ihr, genau, und dann, warte, wenn man Josh Allen googelt, kommt man aber trotzdem nicht zu den Jaguars. Das ist so ein bisschen leider, sorry, die Story der Jaguars, oder?
Aber du hast halt, du bist Platz 32. Ne? Du kannst, Run 22 und so weiter, aber du kannst ein bisschen laufen, aber du bist halt kein gutes Offense-Team. Du hattest Urban Meyer. Urban Meyer war anscheinend ein krasser College-Coach, aber hat in der NFL nichts zu suchen gehabt. Ist einfach komplett aus der Zeit gefallen gehabt und deswegen möchte ich darüber eigentlich gar nicht mehr sprechen. Aber dieser Kader, den er hinterlassen hat, der war einfach auch nicht gut zusammengestellt. Du hast jedes Woche das Gefühl gehabt, dass diese Offense keinen Gameplan hatte. So, und damit unterscheiden sie sich zum Beispiel zu den Colts, die auch in der Division sind. Bei denen habe ich immer das Gefühl, dass sie einen Plan haben. Bei den Jaguars letztes Jahr ging gar nichts. Was sie aber jetzt gemacht haben, sie haben Doug Peterson verpflichtet. So, was schon mal richtig gut ist, weil Doug Peterson, glaube ich, ein Players-Coach ist, der dann einen guten Hype reinbringen kann, der so eine Franchise auch ordnen kann und auch diese ganze Unruhe da mal wegkriegen kann. Und der, die wir gesehen haben, auch für eine Quarterback-freundliche Offense spielen kann. Weil wie gut sah Carson Wentz unter Doug Peterson teilweise aus?
Ich meine, er hat mit Nick Foles und einem absoluten Underdog-Team den Super Bowl gewonnen. Und Nick Foles wurde MVP in diesem Spiel und hat eine Statue in Philadelphia.
Zu Recht.
17 Straßen, die nach ihm benannt sind. Und wie sah er danach aus?
Und davor. Und,
Ja.
Ne? Und sie haben einen neuen Defense-Coordinator mit Mike Cadwell, den sie von den, der war mal Inside-Linebacker-Coach der Tampa Bay Buccaneers. Kommen wir aber später zu. Wir sprechen jetzt einfach mal die Offense durch. Wir sehen hier beispielsweise Trevor Lawrence. Trevor Lawrence galt als das Talent, was man haben will. Das muss man sich mal wieder vor Augen führen, wenn man ihn jetzt kritisiert. Er war der Typ Quarterback, den wolltest du haben, egal was ist. Man war sich safe, dass dieser Typ in die NFL kommt und funktionieren wird. Es sei denn, dein Coach ist Urban Meyer. Jetzt hat er hat jetzt ein Jahr Erfahrung gesammelt. Er war letztes Jahr nicht gut. Aber was mich schon wieder positiv stimmt, Trevor Lawrence hat bei Clemson, war richtig gut in RPOs. Doug Peterson war einer der ersten Coaches in der NFL, der RPOs in die NFL gebracht hat. Also Run-Pass-Options. Und natürlich sind die nicht mehr so effektiv wie früher, aber es ist halt schon so, dass du jetzt merkst, okay, vielleicht greift man so dem Quarterback auch so ein bisschen mal unter die Arme und lässt ihn nicht einfach sagen, hier ist ein Ball, jetzt spiel Football. So, du hast in dem Quarterback-Raum keinen erfahrenen Backup, aber ich finde, Beathard als Quarterback ist okay.
49ers war doch auch, ne?
Ja, genau.
Ja, ich meine.
Ja. Und du hast sozusagen, du hast einmal dieses Prospect, was einfach richtig viel Talent hat und was, glaube ich, was man nicht zu früh abschreiben sollte. Also ich habe schon öfter mal jetzt Sachen gelesen, wo ich gesagt habe, so, come on, Leute. Also das müsst ihr jetzt.
Also so Buzz Trevor?
Ja, genau.
Leute, kommt klar, richtig, Alter. Ich meine, das sind die schlimmsten Umstände, so, ne, in denen du hättest mit deiner Pro-Karriere beginnen können. Und können wir dem Typen auch ein bisschen Zeit geben? So? Genau, ich meine, das ist auch trotzdem für ihn ein großer Step.
Ne? Genau, also wenn wir uns jetzt aber mal angucken, sozusagen, letztes Jahr hat er auch keine, wo soll er hinwerfen? Da sind Receiver gegeneinander gelaufen auf dem Feld. Ne?
Ja,
also,
aber weil der Gameplan wahrscheinlich so war. Wahrscheinlich
richtig, das stand wurde so Playbook aufgezeichnet, so läuft gegeneinander. So. Und jetzt
sollen die beiden Posts wirklich, also.
Sollen die entgegengesetzt sein? Ja, wir können nur Post. Wir haben die Woche Post trainiert.
Wir treffen uns da in der Mitte hinten.
Ja.
Ja, ist okay.
Gut, dann machen wir das. Ne? Also das ist ja schon besser geworden. Und bei aller Kritik, kommen wir, wenn wir jetzt zu den Passcatchern kommen, und ich würde hier tatsächlich auch von Passcatchern sprechen und nicht von Receivern und Titans, was jetzt hier auch schon einiges aussagt. Also natürlich ist Christian Kirk überbezahlt, aber den Christian Kirk hätte den letztes Jahr geholfen.
Ja.
Von der Qualität her. Ne? Du hast einen Marvin Jones outside. Du hast einen Zay Jones als Deep Threat. Sind sicherlich keine Wunschlösungen, die du da hast. Also ist jetzt nicht, wenn du an einen Outside Receiver denkst, denkst du nicht an Marvin Jones und an einen Deep Threat denkst du nicht an Zay Jones. Aber sie sind okay. Sie sind valide Starter. Als Nummer 3 und 4 auch sicherlich okay. Christian Kirk ist für mich eine Nummer 2. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich glaube, dass sie ihn entweder schieben sie ihn rum wie Cooper Kupp, dass er mal Outside spielt, mal Slot. Für mich ist Christian Kirk halt nur ein Slot und Statistiken zeigen halt auch, dass er nur im Slot effektiv ist und als Outside Receiver nicht so funktioniert. Du hast aber hier auch einfach einen schlecht zusammengestellten Receiving Corps, weil du hast Christian Kirk als Slot, du hast Jamal Agnew, du hast Laviska Shenault, die auch Slot Receiver sind. Du hast mit Evan Ingram einen Tightend, der eigentlich auch ein Passcatcher ist. Und mit Dan Arnold eigentlich auch ein Tightend, der ein Passcatcher ist. Und damit hast du halt für denselben Raum des Spielfelds richtig viele Spieler. Und dann ist dein bester Running Back mit Travis Etienne eigentlich auch ein Typ, der ein Receiving Back ist, den du vielleicht sogar mal zum Slot Receiver aufstellen kannst. Das ist ein bisschen viel.
Ja, aber jetzt das ist zwar irgendwie jetzt mal kurz ein anderes Thema auf, aber ist Travis Etienne der beste Running Back?
Klar, James Robinson hat sich die Achillessehne gerissen und muss erstmal wieder fit werden.
Ja, okay. Aber wenn wann hat er sich die gerissen? Also,
letztes Jahr.
Ja, schon. Letztes Jahr schon. Mhm. Ne? So, und das ist die NFL, also der ist doch jetzt ja so wieder fit.
Ja, so aber guck mal, Achillessehne ist schon krass.
Ja, Achillessehne ist schon krass. Ja, na gut, okay, verletzungsbedingt gebe ich dir einen Case, weil sonst, ich wollte eigentlich nur kurz mich darüber aufregen, dass ich finde, dass James Robinson underrated ist.
Ja, James Robinson ist der bessere Runner, aber er hat gar keinen Receiver.
Also ja, genau, das stimmt. Genau. Deswegen finde ich Travis Etienne so eigentlich, wäre dann in dem Szenario nicht der bessere, der klassische Runner in diesem Team, sondern das wäre für mich James Robinson, wenn fit, weiß man jetzt ja noch nicht so. Und Travis Etienne dann eher dieser Passing Back.
Genau, aber
ich glaube, aber zu deiner These passt, dass natürlich dann Travis Etienne auch jetzt nicht anfängt, eine Wheel Route die ganze Zeit in die Ecke der Endzone zu laufen, sondern auch eher das, die Mitte des Feldes oder so die Swing Routes hinten aus dem Backfield läuft.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, also selbst wenn James Robinson fit ist, kannst du ihn ja die ersten zwei Downs bringen, aber auch Travis Etienne kann ja laufen.
Genau, ja klar.
So, deswegen wird der, glaube ich, auch als Starter gut funktionieren, außerdem kennt er ja Trevor Lawrence. So, und du hast einen First-Round-Pick in investiert damals. Also den hast du natürlich nicht Doug Peterson investiert, was ein wichtiger Punkt ist, aber ich glaube schon, dass du ihn jetzt mal einsetzen willst, weil der war das erste Jahr verletzt, hat dann natürlich gesagt, ja, welches Jahr wäre denn besser gewesen, um mal ein Jahr raus zu sein.
Ich habe noch nie wahrere Worte gehört.
Ja, ja. Es war auch noch lustig. Aber wenn ich mir die, also für mich schreit dieser Pass-Catching-Group aus Titans, Running Backs, Receivern, schreit für mich nach Julio Jones. Den fehlt nochmal so eine klassische Outside-Präsenz. Ich glaube nicht, dass Julio Jones sich das antut. Aber ich hätte ihn gerne als Spieler da.
Ja. Ne? Oder so ein OBJ. Nein, der tut sich das noch weniger.
Genau,
so der wäre so, aber so. Ja. Aber so im Prinzip weiß ich, was du meinst.
So eine richtige, weil das könnte Julio Jones sein, eine richtige Outside-Präsenz, eine konstante Outside-Präsenz. Weil jetzt hast du sozusagen, du hast diese Low-Level-Variante davon. Und du bist besser als letztes Jahr und mit einem richtigen System kann diese Offense halt auch funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass dann die Receiver so gut sind, dass sie durchgehend Separation generieren können und damit, dass du halt sofort eine Elite-Offense bist. Du hast eine Offense-Line, die okay ist. Du hast Cam Robinson, das ist ein okayer Left-Tackle und du hast ihn jetzt auch mal für ein paar Jahre gehalten. Du hast Ben Bartsch, der ist eigentlich ein unterdurchschnittlicher Starter gewesen, aber ich sage immer noch, die Three-Spieler, der hat Potenzial, der hat sich jetzt von Jahr zu Jahr verbessert. Warum sollte er jetzt auf einmal aufhören, sich zu verbessern?
Ja, was ja aber auch der Plan ist hinter dem D3-Spieler, den du warst in der vierten Runde draftest, ist genau das ist ja der Plan. Also genau das sagst du in jedem Mock-Draft. Ja, also der hat das Talent und dann entwickelt der sich über einen gewissen Zeitraum. Ja, und das jetzt. Also richtig. Der Zeitraum
fängt sozusagen, du hast ihn
ist letztes jetzt abgeschlossen, Jahr nicht abgeschlossen, aber jetzt ist der Starter ready.
Genau, und jetzt kannst du beginnt das langsam, das heißt, du hast die linke Seite erstmal, die ist okay. Sie ist nicht gut, aber sie ist okay. Ne? Dann hast du Luke Fortner gedraftet, der wird mit Santa Shadley so ein bisschen sozusagen einen Battle haben. Fortner ist halt sehr gut im Run und schlecht im Pass, aber mal gucken, was draus wird. Und du hast Turf als 1-zu-1-Ersatz zu Norwell. Das ist für mich auch ein 1-zu-1-Ersatz, nur dass Scherf öfter verletzt ist. So, das macht es so ein bisschen zum Risiko. Und dann hast du natürlich Taylor als Right Tackle. Diese Offense-Line ist nicht eine Elite-Line, aber sie ist okay. Das heißt, du hast sozusagen, gibst jetzt Trevor Lawrence vielleicht ein System. Du gibst ihm bessere Waffen. Aber das ist noch nicht, es ist sozusagen, man darf jetzt nicht nach dieser Offseason sagen, dass dieses Team sofort richtig zusammengestellt ist. Dafür lief in der Vergangenheit zu viel falsch, aber man ist jetzt zumindest auf dem richtigen Weg. Und das ist, finde ich, schon mal gut.
Ja. So. Ich finde, du hast zwei sehr starke Running Backs in der Offense. Das ist übrigens, warum habe ich Henk das fast mit James Robinson aufgemacht? Travis Etienne war mein Breakout-Spieler, als wir diese Folge mal hatten. Richtig dumm. Egal. Also du hast aber zwei starke Running Backs. Du hast diesen vielversprechenden QB. Dir fehlt halt die klare Nummer 1. So, das ist die Schwachstelle der Offense. Dir fehlt. Und das wäre jetzt, also, wenn ich einen Quarterback im zweiten Jahr habe, der mein Franchise-Quarterback sein soll, wo ich wirklich Hoffnung habe, zu Recht, weil er war Elite am College von Year One, dann würde ich mir doch wünschen, dass da gleich von Anfang an irgendwie eine Symbiose zwischen einem Nummer 1-Receiver und meinem Quarterback entsteht und dann drafte ich ihm irgendeinen jungen Nummer 1-Receiver oder wie auch immer. Und der fehlt mir hier. Das ist so diese Safe-Anspielstation für Trevor Lawrence, wo man sagt, das ist sein Typ. So eine Connection wie
Chase.
Ja, Joe Burrow, Jamar Chase, was weiß ich, Justin Herbert, Keenan Allen, okay, war eher Rivers und Keenan Allen. Oder Matt Ryan und Julio Jones zu anderen Zeiten.
Und Devonta Adams und Rodgers.
Devonta Adams und Rodgers, sowas. Also sowas, so ein Spieler wünsche ich mir doch für meinen jungen Quarterback als Stütze. Und dafür haben sie zu wenig getan. Sie haben einen Deep Threat in Zay Jones und einen Slot in Christian Kirk Money gegeben.
Ja, genau, du musst halt sehen, haben sie zu wenig getan. Ich glaube, sie haben schon viel versucht, aber ich glaube, dass die Spieler auch keinen Bock haben, nach Jacksonville zu kommen. Da wollen ja immer alle weg. Da waren ja schon mal richtig gute Spieler. Aber ich glaube, dass diese Chemistry sozusagen in Jacksonville, da, die Spieler wollen da nicht hin. Du musst sie overpayen, damit die da hingehen.
Wie waren die Draftpicks? Wen haben sie in der ersten Runde gedraftet? Hast du das verstehen? Ich weiß es gerade nicht.
Also Devin Lloyd und Trevon Walker, da kommen wir jetzt in der Defense nämlich dazu.
Ja, ja, genau. Ich überlege gerade nur.
Luke Fortner haben sie noch als Center geholt in der dritten Runde und so. Also.
Na gut, klar, also Trevon Walker, stimmt, logisch, erster Pick, ich Idiot. Trevon Walker, gut, klar, Nummer 1 Picks, kein Receiver. Hättest du downtraden müssen, machst du nicht, wenn du Nummer 1 hast. Ja, und bei Lloyd waren die ganzen Receiver schon weg, aber hättest du vielleicht downtraden können und einen Christian Watson holen oder so. Also da hättest du vielleicht so diesen, gut, ich weiß ja jetzt nicht, wie deren Big Board aussah, vielleicht haben sie auch keinen Receiver gesehen für Trevor Lawrence.
An dem Punkt hätten sie Christian Watson sogar noch gekriegt, an 29.
Ja genau, oder vielleicht hätten sie gesagt, wir sind im Rebuild, wir wollen mehr Picks, wir traden 5 Picks zurück, kriegen ihn dann, wobei dann hätten sie ihn gar nicht mehr gekriegt. Genau. Ist ja auch völlig egal, aber an dieser Stelle hättest du vielleicht, wenn du einen Receiver gut findest, einen Receiver für Trevor Lawrence draften können und so eine Connection aufbauen.
Ja, in dem
das Fall. Das fehlt mir so ein bisschen.
Ja, mir auch. Ich sag ja, dieses Receiving Corp ist nicht gut zusammengestellt. Das ist ja sozusagen hier der oberste Case. Du bist besser als letztes Jahr, aber du bist noch nicht gut. Du hast noch nicht einen vollständigen, du hast noch nicht alle Positionen, die du so brauchst. Du hast noch keinen X-Receiver. Du hast viele Slots, du hast einen Deep Threat. Und du hast mit Marvin Jones ein bisschen Erfahrung. So, aber du hast noch nicht diesen X-Receiver, den du brauchst in einer guten Offense. Und du bist besser als letztes Jahr und du hast ein System, was dich automatisch besser machen wird.
Ja.
Und deswegen wirst du auch Erfolge feiern können und du wirst ein runderes Ergebnis haben. Aber dir fehlt zu einem richtig guten Team, fehlt dir halt noch so ein Spieler. Und wenn wir uns die Defense angucken, in der Defense habe ich tatsächlich erst gedacht so, what the fuck, was machen die da? So, und dann habe ich mir angeguckt, okay, der DC Caldwell kommt aus Tampa Bay. Tampa Bay spielt eine Defense, die aggressiv ist, wo Outside-Linebacker viel blitzen, wo sie wirklich auf Freiheiten genießen. Und dann habe ich auf einmal den Pick von Trevon Walker auch verstanden, weil auch hier gehe ich nicht von, ich gehe jetzt hier nicht Defense-Line, Linebacker, Secondary durch, ich sage halt Front und Secondary. In dieser 3-4 hast du halt jetzt mit Fatu Kasi einen krassen Defensive Tackle, der als Runstopper ist, der richtig gut. Und Hamilton, Tufele, Robertson, Harris, alle solide. Die können genau das. Die sollen als diese drei Spieler sollen 5 Spieler beschäftigen und dann können die Offensive, dann hast du nämlich Outside Linebacker mit Josh Allen, der dein erster Pass-Rusher ist, und mit Trevon Walker, der vielleicht jetzt noch nicht dein erster Pass-Rusher ist, aber der, was ist er? Ein richtig guter Athlet, ein guter Rusher, der die athletischen Anlagen hat zu dominieren. Und dann sage ich doch, das kann doch funktionieren. Also da sage ich doch, hey, diese beiden, wenn ich 2 Athleten habe auf Outside Linebacker, die ich die ganze Zeit in die unterschiedlichen Gaps blitzen lasse oder über Outside Druck Pressure generieren lasse, das kann für mich funktionieren. Und wenn ich mir dann die Linebacker angucke, du hast mit Lloyd einen Linebacker geholt, der wahrscheinlich der beste Linebacker im Draft war, was sehr, sehr cool ist. Du hast Uluokun, der eine Tackle-Maschine ist. Du hast mit Chad Muma wieder jemanden gedraftet, den wir auf jeden Fall feiern werden, weil er ist ein Wyoming-Linebacker. Und Wyoming-Linebacker können was? Tackeln, abräumen. Und das heißt, du hast sozusagen deine Runstopper vorne an der Front. Du kannst mit Trevon Walker und Josh Allen Druck generieren. Du hast auch noch den ehemaligen First-Round-Pick mit Clay LeVon Chazon in der Rotation auf Outside-Linebacker. Ich glaube, diese Front kann gefährlicher sein, als man sie auf dem Schirm hat.
Ist also gefühlt, immer wenn ich ein Team vorbereite, ne? Dann denke ich mir, irgendwie die schwächste Unit sind die Linebacker. Also ganz oft denke ich mir das so, ne? Die Linebacker, da, also du hast zumindest keinen großen Namen oder die sind nicht so medienpräsent oder was auch immer, ne? Und machen halt ihren Job. Ja, aber bei den Jaguars.
Ist eine Stärke.
Also ist auf jeden Fall eine Stärke. Also Linebacker.
Und du musst ja auch noch
gucken. Krass.
Du musst ja auch noch. Also. Walker und Josh Allen sind ja auch beide so gut, also auch physisch so stark. Du könntest sie auch in der 4-3 mal als End aufstellen oder so. Oder Trevon Walker kannst du auf eine 3, auf, also sozusagen. Auf eine 3, also spielst dann eine, also dass du ihn Inside aufstellst.
Mehr.
Ne? Aber du kannst, du musst, bist nicht gefangen in dieser 3-4, sondern du kannst auch eine 4-3 spielen. und die beiden einfach als Ends aufstellen und die einfach rushen lassen.
Genau, weil NFL-Defense spielen nicht nur eine Base.
Ja, genau.
Also, das muss man ja immer dazu sagen. Das ist schon komplexer, ne? Und ja, da hast du wirklich die Möglichkeit. Also Trayvon Walker kannst du gehen. Also ist ja für mich auch prinzipiell eher ein Defensive Lineman. Also ja, am College war er eher ein Defensive Lineman.
Der hat jetzt aber im Training auch mal mit den Off-Ball-Linebackern trainiert. Ab und an, weil er einfach ein Athlet ist.
Weil Maschine.
Genau. Und du hast halt sozusagen, ich glaube halt, dass Lloyd den richtig gefallen, also wirklich gefallen wird, weil der kann auch covern. Ne? Olokun ist als Tackling-Maschine sozusagen auch eher gegen den Run, aber der ist auch okay.
Also ergänzen sich
Front,
halt gut, ne?
Genau, ja, diese Front, die kann was werden. Die Secondary halte ich für schwierig. Ja, sie ist besser als letztes Jahr, aber ist Darius Williams dein Nummer 1 Corner? Oder ist er eher ein Slot? Oder ist er einfach eher eine gute 2? Ich bin irgendwie dabei, dass er eine gute 2 ist.
Ja, 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 aber weil gut, okay, in den letzten Jahren war seine Nummer 1 der beste Corner der Liga, Jalen Ramsey, ja, so, und dann bist du automatisch in dieser Nummer 2-Rolle. Aber ganz oft kriegt eine Nummer 2 da den Shot irgendwo als Nummer 1 und das zeigt sich so, naja, gut, die Nummer 1 in dem anderen Team war schon heftig. Ja, aber du bist trotzdem keine Nummer 1. Ne?
Genau.
So prinzipiell jeder Nummer 2 Corner aus der Legion of Boom, der irgendwo anders einen Vertrag bekommen hat, ja, war so ein Kandidat, ne? Ja, dass du dir gedacht hast, ja okay, der muss doch krass sein, der spielt Legion of Boom und dann, ah, der war da der Weak Spot. Ja, so,
genau. Der und wurde andauernd angeworfen.
So genau, weil die anderen drei einfach so krass waren, sah er zusätzlich auch ganz gut, ja, aus. So, ne? Deswegen, der muss erstmal beweisen, kannst du auf jeden Fall nicht als Nummer 1 Corner einplanen, kann man so sagen. So, es könnte klappen.
Muss aber nicht.
Aber er hat doch jetzt nicht Nummer 1 Corner Geld bekommen, ne? Also,
genau,
der, ja, Markt war auch nicht so für ihn da als Nummer 1 Corner.
Aber allgemein war der Cornerback-Markt jetzt nicht so da.
Ja, und selbst ein JC Jackson hat irgendwie nicht so einen krassen Vertrag bekommen, wie ich gedacht hätte.
Genau, für das, was er statistisch, ja, geliefert hat. Dann hast du Shaquille Griffin. Der ist für mich auch nur eine 2 als Corner.
Und ja.
So. Und ja, und dann hast du auf Safety halt Jenkins und Ringard. Ja, die sind auch okay, ne? Aber ich glaube, dass diese Secondary, die kann ein Problem werden, wenn die Front es nicht schafft, ordentlich Druck auf den Quarterback zu kriegen. Ich glaube, dass diese Defense definitiv Spiel übernehmen kann, wenn die Front dominieren kann. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, also wenn ich jetzt zum Beispiel gegen ein Team wetten müsste und sozusagen, wenn ich Fantasy spielen würde, dann würde ich meine Receiver wahrscheinlich aufstellen, wenn sie gegen Jacksonville spielen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
So. Und deswegen meine X-Faktoren für mich, Trevor Lawrence, schafft er es, den Step zu machen, das ist jetzt nicht fancy, diesen Step zu machen, diese Offense besser zu machen, als ihre Einzelteile eigentlich sind, und schafft er es, diese Einzelteile irgendwie zu einem funktionierenden Konstrukt zu machen. Und in der Defense ist für mich Lloyd, weil Lloyd ist der Typ, der einzige Inside-Linebacker, der wirklich covern kann. Und damit macht er diese Defense auch nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, dass sie sich entwickeln werden. Ich glaube, dass sie mehr Siege holen als letztes Jahr. Aber sie sind halt, wie ich die ganze Zeit schon sage, sie haben sich verbessert, aber sie sind noch nicht gut. Deswegen sage ich, sie gehen von 3 zu 5 Siegen und landen halt auf Platz 3 in der Division.
Ja.
Was auch eine Verbesserung ist, aber 5 Siege, 12 Niederlagen.
Ach, ich gebe ihnen 6 Siege und 11 Niederlagen. Einfach, weil ich mir denke, sie haben selbst mit Urban Meyer, der sehr kurzen Urban Meyer-Ära, geschafft, 3 Siege zu holen. Und ich glaube, dieses Jahr wird, also mit Doug Peterson, so viel besser, dass sie auf 6 Siege kommen. Aber das, ja, ist auch wirklich das Limit nach oben hin.
Ich habe tatsächlich zwischen 5 und 6 Siegen geschwankt und habe dann gesagt, naja, sie müssen halt auch gegen Gegner spielen, die schwächer sind.
Ja, genau. Ja, oder halt einfach.
Du spielst halt zweimal gegen die Texans. Das gibt denen so eine gewisse Baseline.
Das und das Ding ist halt einfach, wenn du jetzt mal in ein Spiel reingehst und einen guten Gameplan hast, dann kannst du so ein Spiel halt auch mal gewinnen. Und Doug Peterson wird einen guten Gameplan liefern. Und dann kannst du auch einfach mal durch gute Vorbereitung Spiel gewinnen, obwohl du das Talent vom Talentlevel schlechtere Team bist. Ne? Und da holst du hier und da vielleicht auch einen Sieg. Also ich finde die Defense halt nice. Ne? Secondary ist eine Schwachstelle, aber du hast schon gesagt, Front ist nice, gut. Die Linebacker sind krank, also die können ja richtig durchrotieren. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Devin Lloyd ist super in Coverage, aber hat noch Probleme im Run-Game, ja gut, dann bringst du halt so einen Run-Stuffer wie Chad Muma rein in Rotation und das dann halt dein Linebacker für die Rundowns. So, ne? Also die Defense finde ich krass. Und die Receiver, ja meine Güte, wir ziehen die ganze Zeit über Christian Kirk nicht her, das klingt so böse, ne? Aber wir finden, er hat deutlich zu viel Geld bekommen. Aber die Jaguars vielleicht nicht. So, vielleicht haben sie ihn zum Interview
eingeladen. Darum geht's ja auch in dem Moment nicht. Also mir geht's gerade nicht darum, dass er nicht, dass er zu viel Geld gekriegt hat. Das steht für mich außer Frage. Für mich geht's darum, dass es seinen Spielertypen in dem Team halt schon mehrfach gibt.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht sehen sie ja noch mehr als den Spielertypen in Christian Kirk, den du und ich in Christian Kirk sehen.
Ja.
Boah, dass ich den so gerade rausbekomme, war nice. So, vielleicht sehen sie ja in ihm die Nummer 1, die wir nicht in ihm sehen. Und vielleicht liefert er das ja auch. Ich meine, das ist jetzt purer Optimismus und deswegen kriegen sie auch nur 6 Siege. Aber ich sehe eine bessere Season als letztes Jahr, genau wie du. Und 5 oder 6, ja, meine Güte, ist hier eh dann rumgerate.
Eben.
Ja. Kommen wir zu den Texans?
Kommen wir zu den Texans.
Ey, die Texans auch. Wirklich, also es gibt ja normalerweise in NFL so einen Zyklus. Du bist gut, dann verlierst du Spieler, dann kommst du in einen Rebuild rein, ne, und dann baust du wieder ein Team auf, hast dafür aber mehr Draftpicks. Ja, aber da geht's ja schon los bei den Texans. So, sie hatten einfach zwischen 2018 und 2021 ein First-Round-Pick. Und auch mit Deshaun Watson waren sie irgendwo in einem Rebuild, weil Deshaun Watson war krass, aber das ganze Team nicht.
Ja, du musst also seit Bill O'Brien, also die letzten 2 Jahre waren sie einfach nur auf Pause und haben geguckt, dass sie die Bill O'Brien-Ära mal ein bisschen wegmoderieren.
Ja, dass sie die halt endlich einfach mal beenden. Ne? Ja. Allein durch diesen Laremy Tunsil-Trade, der mir wirklich leid tut, weil er unter diesem Trade am meisten gelitten hat. Der ist ein guter Tackle, der kann auch nichts dafür, dass die Leute zu viel für ihn geben. Ja. Da kann er ja nichts für. Haben die aber gemacht, hat Bill O'Brien gemacht. Also du hattest keine Picks in einem Zeitraum, wo du Picks gebraucht hast.
Ja.
So. Und dann hast du letztes Jahr dann Bill O'Brien endlich abgesägt. Ne? Ganz Houston hat sich wahrscheinlich gefreut. David Culley übernimmt und macht für mich eigentlich das Beste, was du aus dieser Season machen kannst, und hat für die Texans-Verhältnisse eine perfekte Season gespielt, weil die Texans haben ja ganz viel letztes Jahr wirklich so viele Veteranen geholt. One-Year-Deals ohne Ende. Also Ingram ist zurückgekommen, der Running Back Core, was war das? Rex Burkhardt, Mark Ingram zwischenzeitlich, Philip Lindsay, also du hast so ganz viele Einjahresverträge geholt und Hauptsache irgendwie überleben. So, aber du hast auch nicht. Und dann ist halt das Ding so, willst du 0 Siege haben, nur für den Number One Pick? Oder willst du vielleicht auch mal so 1-2 Spiele gewinnen? Für deine Fans und für den Team Spirit und vielleicht für die paar jungen Spieler. Es sind nicht viele, aber die paar, die schon in diesem Team sind und vielleicht doch noch was aus ihrer Karriere machen wollen. Also du willst sie auch nicht nur auf den Sack kriegen. Und sie haben es irgendwie geschafft, trotzdem 4 Siege zu holen. Und
sie haben teilweise gute Games gehabt. Und Brandon Cooks ist halt auch wirklich ein Nummer 1 Receiver. Das muss man auch mal ganz trocken sagen.
Ja, absolut. Also scheinbar ist er charakterlich ein bisschen schwierig, aber bei den Texans funktioniert es. Er hat auch geresigned oder verlängert. Auf jeden Fall bleibt er da. Scheint so, dass er sich damit arrangiert hat. Ne? Ja. So, aber du musst ja wirklich sagen, aus dieser Season besser hätte sie nicht laufen können, weil du hast deine Fanbase nicht komplett enttäuscht. Man sah so ein bisschen Progress. Ne? Man hat Spiele gewonnen.
Und das, obwohl du das untalentierteste Team der Liga warst.
Ja, absolut. Oder halt die Spieler schon ihren Zenit überschritten hatten und mal vor 5 Jahren besonders talentiert waren. Ne? Ja. So. Und du hast halt trotzdem 4 Siege geholt, hast aber trotzdem auch nicht zu viel gewonnen, also dass du trotzdem noch deine guten Picks hast. So. Und die hast du ja jetzt. Weil jetzt, und ich verstehe, also wir haben ja schon eingangs gesagt, so, dass David Culley gefeuert wurde, trotz dieser guten Leistung. Ja, da steht halt alles auf Neuanfang jetzt. Also ich glaube jetzt mit Deshaun Watson weg, ne, also der Trade war dafür auch super wichtig. Jetzt ist ein Neuanfang und dann willst du auch einen neuen Headcoach.
Aber
dann,
sie haben den DC zum Headcoach gemacht.
Ja, okay, aber es ist trotzdem Neuanfang. Und Lovie Smith ist, finde ich, ja, okay, also meinst du, ist jetzt kein Neuanfang, weil sie nicht komplett den ganzen Coaching-Staff rausgeschmissen
haben? Also ich glaube, sie haben Culley rausgeworfen, was ich nicht gut finde, und haben dann nicht den Coach bekommen, den sie eigentlich haben wollen. Deswegen ist es Smith jetzt geworden. Okay, das ist meine Theorie.
Okay, meine Theorie war so, okay, A, weiß ich gar nicht, ob Culley das wollte. Der war ja von Anfang an Übergangscoach für das Jahr. Das war ja auch so eigentlich ausgehandelt. Vielleicht wollte der auch, da fehlt mir jetzt die Information. Texans-Fans, informiert mich gerne. Aber vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt. Kann auch sein.
Ja,
vielleicht hat er mit diesem ein Jahr geplant.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass der jetzige Headcoach Lovie Smith nicht die Wunschlösung ist.
Okay. Er bringt aber zumindest Erfahrung mit.
Ja.
War 2005 Coach of the Year mit den Chicago Bears. Ist schon
2005.
Ist schon sehr lange im Business. Aber ich glaube, das ist etwas, was den Texans gerade ganz gut tut.
Ja, klar. Ja. Er hat mehr Spiele gecoacht, als alle Spieler zusammen gespielt haben. Werfe ich jetzt einfach mal in den Raum.
Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich schon. Also bei 2005 wurde er Coach of the Year, aber war davor auch schon ein Coach. So, ne? Von daher finde ich den Move jetzt prinzipiell erstmal nicht schlecht. Bringst Erfahrung rein, bringst Ruhe rein und der Typ strahlt irgendwie totale Autorität aus. Sieht schon krass aus. So. Ich glaube, der kriegt den Haufen unter Kontrolle, aber sie brauchten halt Neuanfang. Und jetzt, der Unterschied jetzt, für die nächsten Jahre haben sie dann noch Draftpicks dank der Sean Watson Trade. So nämlich.
Das ist die einzige Variante bei diesem Trade, wo ich sage, hey, da kann ich mich für freuen.
Ja, genau. So, und jetzt heißt es, jetzt beginnt der Rebuild und diese, genau. Und letztes Jahr war die Überbrückung dieser komischen Zeit mit ganz vielen Einjahresverträgen. Und jetzt kannst du dich auf ein junges Team berufen. Und deswegen, wenn man jetzt die Houston Texans durchgeht, und so ging es mir auch in der Vorbereitung, du kennst ganz viele Namen nicht.
Also du hast sie mal, aber sie haben spannende, ich finde, sie haben spannende Spieler.
Genau, also du hast die Namen schon mal irgendwo gehört und so, aber ja. Ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie einen Spieler hast, so, ja, den brauche ich nicht vorbereiten, den kenne ich.
Ja.
Also, weiß ich nicht, da ist kein Von Miller oder so, wo du sagst, ja, okay. So.
Ich weiß, wer Von
Miller ist.
Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genau. Wissen auch, wer Von Miller ist.
Den muss ich jetzt hier nicht großartig vorstellen, die Leute wissen Bescheid. Ne, da hast du relativ wenige Spieler, aber ein Team ist eine gute Mischung aus sehr, sehr jungen Spielern. Und so gespickt mit so ein paar Veteranen, von denen du weißt, die sind jetzt hier, um die jungen Spieler anzulernen, und die werden dann auch relativ schnell abgesägt, und mit dem plant man jetzt nicht langfristig. Ich hab mir tatsächlich mal den Spaß gemacht, das greife ich mal vorweg, und habe den Altersdurchschnitt ausgerechnet. Und die Offense ist im Schnitt 25, aber ja. Da hast du halt auch einen Guard in Can und einen Center in Britt, die beide über 30 sind. Also die ziehen den Schnitt halt auch nochmal hoch, aber die auch wichtig für diese Line sind.
Ist Cooks nicht mittlerweile auch über 30?
Nee, der ist 28 oder so. Krass, 27 oder 28.
Wie jung ist er in die Liga gekommen?
Ja, genau, ist krass, ne? Also 27 oder 28, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber auf jeden Fall unter 30. Und du hast in der Defense einen Altersdurchschnitt von 26 und hier ziehen es die Linebacker hoch. Also alle drei Starting Linebacker hast du gesigned und alle sind zu Ende 20. Also du hast wirklich ein junges Team mit halt sehr vielen Spielern, die dann noch ein, zwei, drei Jahre brauchen. Ne? Aber ich würde sagen, wir fangen mal bei der Offense an. Und da hast du natürlich hast du den Quarterback. So. Und ich bin ja ein Fan. So. Davis Mills. Und ich mach das jetzt hier. Ne? Also ich kann es natürlich nicht vergleichen. Aber ich finde, du kannst es dann doch irgendwie wieder vergleichen. Weil Trevor Lawrence war Quarterback der Jaguars und hat unter Kackbedingungen gespielt. Und Zach Wilson war Quarterback der Jets und hat unter Kackbedingungen gespielt. Ich vergleiche jetzt einfach mal die drei QBs. Davis Mills, Zach Wilson und Trevor Lawrence. Und Davis Mills hatte letztes Jahr 4 Touchdowns mehr als Trevor Lawrence.
Er hatte auch Brandon Cooks.
Und hat 6 Spiele weniger gestartet.
Er hatte Brandon Cooks.
Ja, er hatte einen Receiver.
Also, ja, wen hatte Trevor Lawrence und wen hatte Zach Wilson?
Okay, aber du hast eine Waffe. So Brandon Cooks, ja, Brandon Cooks ist krass, aber ja, okay, hatte Brandon Cooks. So, ne? Aber das lasse ich nicht nur gelten. Also nur weil du
einen Receiver hast. Du hast quasi innerlich schon gesagt, ja, okay, fuck.
Ja, und ich habe so in meinem Kopf dann gedacht, ja gut, Brandon Cooks, er hat einen Receiver und das heißt, der war die ganze Zeit im Triple Coverage, aber Brandon Cooks hat ja trotzdem performt. Also zählt das Argument. Ja, okay, er hat nur mal einen Receiver. Trotzdem. So, und er hatte 330 Passing Yards und 7 Touchdowns mehr als Zach Wilson und hat in 2 Games weniger gespielt. Worauf ich hinaus will, wir würden über Davis Mills mehr reden, wenn er auch in der ersten Runde gedraftet worden wäre.
Dann hätte er auf jeden Fall eine krasse Lobby, weil jetzt ist es gerade so, dass er so in diesem, ja, ich muss mich noch selber zeigen, Move ist und er darf sich jetzt beweisen in dem Jahr und das ist schon cool, das wird den Texans schon gut angerechnet. Darüber würden wir nicht reden. Wenn er in der ersten Runde gedraftet werden würde, dann hätte er einfach gesagt, ja, er hat ein solides erstes Jahr gespielt.
Genau. Und jetzt feiere ich es umso mehr, dass Houston sagt, ey, was haben wir denn zu verlieren? Also wir sind, also sorry an alle Texans-Fans, das dauert noch.
Ja.
Also es dauert noch und das wird keine schöne Season.
Aber sie sind auf einem guten Weg.
Sie sind auf einem guten Weg und sind wirklich auf einem guten Weg. Also das meine ich wirklich ernst. Aber dieses Jahr haben sie halt Zeit für Experimente.
Sie haben echt interessante Spieler.
Ja, genau. Nee, aber ich will ja darauf hinaus, sie haben jetzt ja Zeit, Davis Mills zu testen.
Ja.
Und im Zweifel draften sie einen dieser Top-Prospects im nächsten Jahr mit einem ihrer 2 Picks.
Also sie sind, wenn Davis Mills gut spielt, sind sie trotzdem kein gutes Team. Und wenn er schlecht spielt, ja, dann ob sie jetzt einen Top-7-Pick haben oder den siebtbesten Pick oder den erstbesten Pick. So, in der Range bewegen wir uns gerade.
Ja, was relevant sein kann tatsächlich, wenn sie dann nämlich den Top-Prospect auf QB kriegen wollen, zum Beispiel von Ohio State oder Alabama, ich glaube, das sind so die beiden gerade.
Da kann das relevant sein, aber wenn Davis Mills richtig performt, willst du ja vielleicht keinen Quarterback.
Genau, dann willst du keinen performen. So. Und wenn es gibt ja nur die Möglichkeit, er wird ja jetzt nicht performen im Sinne von, er legt hier eine Justin Herbert oder Joe Burrow Rookie-Season hin oder Second-Year-Season. Er wird entweder okay sein oder kacke.
Genau. So, ne? Und okay, wird dazu reichen, dass du halt sagst, okay, ich gebe ihm mehr Vertrauen.
Genau.
Oder er ist kacke und dann spielst du halt dir auch in die Karten, weil du dann frühe Picks hast, die du ja haben willst.
Ja, oder im Worst Case bringst du den Backup, den du geholt hast, nämlich Kyle Allen.
Ja.
So, der hatte mal irgendwie 2019, hatte den der 3000 plus Season für Carolina. Den kannst du dann ja bringen, aber mit dem Team, was du hast und dann Kyle Allen, kriegst du auch einen guten Pick.
Ja, genau, weil Kyle Allen hatte damals einen guten Pick, weil er war der Backup, der reingekommen ist, weil sich Cam Newton verletzt hatte.
Genau. Aber erstmal finde ich nice, dass die Texans nicht in Panikmodus gegangen sind und auf irgendeinen QB irgendeinen QB gedraftet haben, von dem sie jetzt nicht überzeugt sind, sondern sie haben den Luxus, sie können mit Davis Mills in die Season gehen, gucken, was sie haben und dann, wenn es nicht klappt, draften sie halt nächstes Jahr ein. Sie haben ja jetzt wirklich genug Picks, die nächsten 3 Jahre immer 2 in der ersten Runde, meine ich. Ja. So, von daher, Davis Mills ist der richtige Weg für die nächste Season. Auf Running Back haben sie sich über Free Agency Marlon Mack geholt und sie haben Damien Pierce gedraftet und das wird dann auch so, denke ich, der Two-Punch sein für die Houston Texans.
Ich möchte, dass Rex Burkhardt mindestens 2 oder 3 Spiele kriegt, wo er richtig Raps kriegt. Und da würde er auch abliefern.
Rex Burkhardt war der Leading Rusher letztes Jahr irgendwie und ich glaube mit 400 irgendwas und 149 hat er gegen die Chargers geholt. Vielleicht schwingt hier was mit, weswegen ich ihn nicht genannt habe. Doch, absolute Schmerzen. Nee, aber die Texans müssen auf jeden Fall, mussten im Run-Game was tun, weil sie waren auf 32 in Rushing Yards. Sie hatten nur 63,8 pro Spiel. Und das reicht natürlich nicht. Und du willst deinen jungen QB ja auch mit einem vernünftigen Run-Game entlasten. Und ich finde, Marlon Mack ist die perfekte Lösung für dieses Team gerade. Du kriegst ihn günstig, weil er muss sich beweisen.
Ja.
Aber er ist auch noch nicht super alt. So, ne, ich meine,
also verbraucht, wie man bei Running Back sagt.
Deswegen betone ich das so, weil eigentlich würde ich sagen, 26 ist nicht alt, aber er ist ein Running Back mit Verletzungsgeschichte. Also aber
er hat jetzt auch 2 Jahre Pause.
Ja, und also er ist eine gefühlte 32, wenn man den Running Back-Faktor mit einberechnet.
Na, aber, gut, meinst du, der Running Back-Faktor ist Alter mal 1,3?
Das reicht noch nicht, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist noch mehr. Nach einer Verletzung bist du gleich doppelt so alt. Ja. Also eigentlich ist er schon über 50. Nee, aber Marlon Mack, jetzt mal Spaß beiseite, passt da nämlich richtig gut hin, weil der hat dann einfach Pech gehabt. Der hatte 2018 900 Yards, 2019 1000 Yards, der hat 9 und 8 Touchdowns gescored in den beiden Seasons. Also er hat ja funktioniert. Und dann hat er sich verletzt. Da haben die Colts Jonathan Taylor gedraftet. Der hat sich als sehr, sehr gut herausgestellt. Und ich will auch nicht sagen, dass Marlon Mack besser ist als Jonathan Taylor, auf gar keinen Fall.
Aber er ist kein Trash-Running-Back.
Genau.
Darauf können wir es runterbrechen.
Und dann haben sie sich dafür entschieden, Hines zu behalten und nicht ihn, weil Hines halt komplementär zu Taylor im Passing-Game besser ist. Das macht ja Sinn. So, und jetzt kriegt er aber nochmal seinen Shot und er kam günstig. Und du hast Damien Pierce gedraftet, den ich für wirklich gut halte. Also, es wird auch vielerorts so als der Stil in der 4. Runde auf Running-Back gehandelt. Und 4. Runde für einen Running-Back ist eine gefühlte 2. Runde auf jeder anderen Position. Also ist auch ein High-Prospect. Und hat auch ein Upside im Receiving-Game. Also kann Marlon Mack dann da im Zweifel auch ergänzen. Und ich glaube, das wird so eine Geschichte wie Melvin Gordon und Javonte Williams bei den Broncos. So erstmal bringst du beide und irgendwann löst dann der Jüngere den Älteren wieder ab.
Und dann ist Marlon Mack wieder in einer Scheißsituation. Sehr gut.
Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht performt er auch, ich weiß es nicht. Aber prinzipiell gefällt mir das erstmal. Du hast diesen jungen, vielversprechenden und du hast den etwas erfahreneren mit viel Potenzial, der nicht nur Lückenbüßer ist. Auf Wide Receiver, gut, du hast Brandon Cooks.
Das ist krass, aber du hast auch Nico Collins. Collins ist echt gut.
Ja. Vor allem ist vielleicht der Spieler in der Offense, wo ich wirklich mal, weil wenn du so ein Team wie die Texans hast, ist erstmal potenziell jeder Spieler ein Breakout-Player.
Ja, aber Nico Collins ist
aber Nico Collins ist halt wirklich ein Breakout-Player. Ja, genau. So, ne? Also. Weil wenn du nur No-Names hast im Team, dann hast du natürlich, dann recherchierst du so ein bisschen und dann landest du auf diesen Fan-Sided-Seiten von den Texans-Fans und denkst dir so, naja, komm, nicht jeder Spieler ist ein Breakout-Spieler. Ja, der ist am College krass gewesen, ja, aber nicht jeder 7. Runden-Spieler ist auch ein Sleeper. Ja. Also vielleicht hat der auch einfach in der NFL nicht funktioniert. Aber Nico Collins als Nummer 2 gefällt mir richtig gut. Und John Metchie als Nummer 3, der Rookie aus diesem Draft, gefällt mir auch richtig gut. Und die beiden zusammen sind auf jeden Fall die Zukunft. Collins letztes Jahr 400 Yards, hatte 59 Plays der Offensive Snaps. Das wird deutlich mehr werden. Und ich meine, er ist 6'4 groß und läuft eine 4,42. Also Davis Mills, du willst tief werfen? Ich würde auf ihn werfen.
Definitiv.
Also dann wird aus 50-50 70-30.
Ne? Und der hat ja auch die Zeit. Das finde ich nämlich, darf man bei den Texans nicht vergessen. Viele Trash-Teams haben eine schlechte O-Line. Finde ich bei den Houston Texans nicht.
Genau. Nee, die O-Line ist tatsächlich stark. Kommen wir gleich zu. Lass noch mal ganz kurz über die anderen Passcatcher in diesem Team reden. Also erstmal Nico Collins Nummer 2, John Metchie Nummer 3. Beide jung. John Metchie muss fit werden, aber das Schöne, hat ja Zeit. So, hat er einen Kreuzbandriss, hat aber Zeit. So, Brandon Cooks, absolute Nummer 1, verlängert. Ich glaube, er hat einfach erkannt. Er
hat ein Image-Problem.
Ich habe ein Image-Problem, hier läuft es ganz gut und es ist ja wirklich auch krass, egal welcher QB, immer 1000 plus Yards. Ich meine, 6 seiner 8 Seasons waren 1000 plus, ne, und er hat wirklich auch, finde ich, gute Quarterbacks gespielt. Und es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob dein QB Deshaun Watson ist oder Davis Mills, gleich viel Yards gab für die Texans und das finde ich so krass. Ne? Also Receiver gefallen mir gut, aber ist natürlich immer mit so Fragezeichen.
Und du hast noch einen Philip Dorsett. Der als Backup finde ich in Ordnung ist.
Als Backup finde ich ihn in Ordnung, aber inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, okay.
Er ist als Backup
er ist ein Backup.
Genau, er ist ein Backup. Er ist kein Starter.
So bis letztes Jahr oder bis vorletztes Jahr hätte ich noch gesagt, ja doch, der könnte aber. Ne? Nee, aber also ist nicht mehr. Aber als Backup ist er gut. Auf Tight End hast du Jordan Akins verloren und wenn ich mich jetzt nicht irre, hat der Typ, der mir gegenüber sitzt, Jordan Akins als Guy to Watch für die Houston Texans gewählt letztes Jahr in unserer Folge.
War wohl nicht die beste Idee.
Hat das funktioniert?
Nein.
Hat 3 Spiele gestartet, hatte 214 Yards und 0 Touchdowns. Ja. So. Ich würde sagen, es hat nicht funktioniert. Stattdessen haben sie jetzt auch hier 2 junge Spieler. Ja gut, Pharaoh Brown ist so semi-jung, aber ist auch nicht der, von dem ich mir hoffe, dass er durchstartet, sondern das ist eher Brevin Jordan. Hat mich 2021 ein bisschen gewundert, dass er im Draft gefallen ist. War teilweise hieß es, er ist der beste Teil in dem Draft und dann ist er aber krass gefallen. Weil Athlet, aber Roadrunning, also okay. Ne? Und Blocking ist halt auch so okay. Kann aber im Passing-Game tatsächlich eine Waffe werden. Ne? Und hat jetzt diese Tight End University besucht.
Die tatsächlich ganz lustig ist anzuschauen
bei Instagram. Ja, ist nice.
Also, wenn du so Kittel und Hockenson siehst, die da und Waller, ja, die da mit in allen dann trainieren, ist schon lustig.
Ja, Kittel, Kelsey und Olsen haben die, glaube ich, gegründet. Ja. Und also wenn Tight Ends so ein bisschen die underrated Position immer gewesen, aber seit so ein paar Jahren haben die auf jeden Fall kein Image-Problem mehr.
Genau, sie sind zumindest auch einfach cool.
Ja, sie inszenieren sich halt auch nice. Es gibt ein Tight End Day. Ja. Es gibt eine Tight End University. Also die haben aufgegriffen, diesen Gag, dass sie underrated sind und haben es einfach komplett umgedreht und für sich genutzt und das feiere ich so. So, aber Brevin Jordan, muss man schauen, kann eine Waffe werden für Davis Mills. Also dieses Passing Game, wir nennen sie mal wieder die Passcatcher. Viele Fragezeichen, aber ich sehe viel Upside. Und genau das will ich ja jetzt haben. Junge Spieler mit viel Upside. Das ist ja das, was Houston jetzt gerade will. Und du hast schon angesprochen, die Offensive Line. Gefällt mir richtig gut. Du hast mit Laremy Tunsil, ja, der hat unter den ganzen Trades gelitten, aber da hast du wirklich einen guten Tackle und du hast sogar einen der besten Pass-Blocking-Tackles der Liga. Run-Game ein bisschen improven, aber im Pass-Blocking ist der wirklich richtig stark. Und das ist ja das, was ich ein Quarterback wünsche. Das ist dein linker Tackle. Gut für dich im Passgame blockt. Ne? Und du hast in Howard auf der anderen Seite auch einen guten rechten Tackle. Der war ein First-Round-Pick, wurde aber in diesen 3 Jahren so ein bisschen hin und her geschoben.
Der das ist halt krass verunsichert.
Ja, der hat linker Tackle gespielt, der hat rechter Tackle gespielt und der hat linker oder rechter Guard gespielt, eins von beiden, aber auf jeden Fall Guard. Und auf Guard war deutlich schlechter.
Ja.
So, und dadurch, dass, und jetzt macht dieser Canyon Green Pick auch Sinn. Für mich, also er hat auch vorher Sinn gemacht, weil ohne einen Stärken schadet nie. Aber jetzt hast du Kenyon Green und der wiederum ist der einzige Spieler am College, der 75 Snaps auf linker Tackle, linker Guard, rechter Guard und rechter Tackle gespielt hat. So, und Lovie Smith hat mal irgendwann gesagt, was ihm bei einem O-Liner wichtig ist, ist vielseitige Einsetzbarkeit. So, die hat er in Kenyon Green, die hat er nicht in Howard, aber Howard hat jetzt seinen Spot. Also du hast ein starkes Tackle-Duo, Howard und Tunsil. Du hast in Kenyon Green einen richtig starken Guard und die anderen beiden Spots sind vielleicht nicht die Zukunft, aber funktionieren jetzt, weil du hast AJ Cangold von den Jaguars. Solider Guard, kann man nichts gegen sagen. Wird seinen Job da gut machen. Wird natürlich nicht langfristig mit geplant, aber nächste Season wird er funktionieren. Und Justin Britt auf Center hast du auch geresigned, ist auch schon über 30. Aber auch ein solider Center.
Genau, ist ein Veteran. Darf man ja immer nicht vergessen. Das ist auch wichtig.
Genau. Bringst du und bringt Erfahrung mit, weil das ist ja auch wichtig. Also vielleicht gibt es bessere Center, aber du brauchst auch einen Leader irgendwo für die jungen Spieler, wobei Tunsil ist ja auch schon 27 oder so.
Ja, aber der hat ja noch 10 Jahre. Also ja, als linker Tackle seit Trent Williams kriege ich auch mit 35 noch einen 4-Jahres-Vertrag.
Also wenn du jetzt diesen Running Back-Faktor, den musst du sozusagen umkehren für Tackle.
Genau, da sind wir bei 0,7
oder so. Ja. Ne? Genau. Also die Offense, viele junge Spieler, viel Potenzial und es wird spannend zu sehen, wie die Texans sich da entwickeln, aber man kann halt noch nicht viel sagen. Ich glaube.
Aber ich finde es krass, dass sie auf einer guten Basis aufbauen, genau, weil sie halt eine gute O-Line haben. Das unterscheidet sie von anderen Trash-Teams, die das meistens nicht haben.
Genau, und ich find krass, dass sie dann doch relativ viel Talent haben.
Ja.
Obwohl sie nicht so viel Picks hatten in den letzten Jahren. Also es könnte auch deutlich schlimmer sein.
Ja, Nico Collins war ein guter Drittrunden-Pick.
Auf jeden Fall. Kommen wir zur Defense. Auch da die Defensive Line. ja, spielen eine 4-3. Ich glaube, das ist so, glaube, das ist die Unit, die am ehesten noch 1, 2, 3 Jahre braucht. Also wenn du so ein bisschen bei Texans-Fans schaust und auch über die Texans liest und dann über Breakout-Spieler redest, auf der Defense-Seite des Balls fällt dann immer wieder der Name Jonathan Greenard. Wurde 2020 in der dritten Runde gedraftet. Ist erst 25, also der hat schon noch eine Karriere vor sich und kann auch ein Building-Block für diese Defense sein. Und der hatte 2021 8 Sacks, ohne dass er Großhilfe auf der anderen Seite hatte. So, jetzt haben sie noch Rashawn Green von Seattle geholt. Der ist auch erst 25, kommt aus seiner stärksten Season, war vorher immer eine Rotation. 2021 hat er 16 Spiele gestartet und hatte immerhin 6,5 Sacks. Also kann Greenard nochmal so ein bisschen entlasten.
Was hältst du von Ross Blacklock?
Der ist auch erst 24, also ist auch definitiv Teil dieser jungen Defensive Line, mit dem man plant. Den habe ich im Draft gefeiert.
Ja, genau, aber der hat bisher nicht viel gerissen.
Nein, der hat überhaupt nichts gerissen. Also ich
der mal, muss jetzt sozusagen jetzt mal abliefern.
Ja, er hat bis jetzt eher enttäuscht. Also in 29 Spielen hat er zweimal gestartet.
Ja.
Genau. Also ist halt wirklich ein reiner Rotationsspieler. Ein Second-Round-Spieler? Ja. Der Second-Round-Pick 2020? Ja, und jetzt liest man sowas wie der GM, der erstmal dazu gar nichts zu sagen hat, weil er nicht der DC ist, findet nur gute Worte für Blacklock. Ja, der macht sich richtig gut im Camp. Ja, kannst halt auch Scheiß drauf geben. So, ja, was kannst du? Ja, ich meine, das war mein Pick. Ich werde jetzt noch nicht sagen, dass er, also weil noch gebe ich ihn nicht auf.
Ja.
Und noch ist es, mein Arsch hängt ja auch davon ab, dass der gut ist, weil ich habe ihn gepickt in der zweiten Runde und deswegen werde ich jetzt einen Scheiß tun. Kannst du nicht viel drauf geben, aber der muss absteppen. Insgesamt dann halt aber auch keine so richtige Verbesserung zu 2021.
Ja.
Da würde ich sagen, ja gut, okay. Und dieses Duo an Edge-Rushern.
Ist jetzt auch nicht Elite, schreit jetzt nicht nach Elite.
Schreit nicht nach Elite, aber ich sehe Upside bei Jonathan Greenard. Aber Houston war Nummer 31 gegen den Run und ich glaube nicht, dass das besser wird.
So.
So, und das, daran werden die Linebacker auch nichts ändern. Die sind einfach komplett gleich geblieben. Du hast Christian Kirksey geresigned, du hast Neville Hewitt geresigned, du hast Kamu Grugier-Hill geresigned. Die sind alle so Ende 20. Und dann hast du dir gedacht, ja, okay, die sind jetzt erstmal gut genug für die Rebuild-Phase. Die sind nicht so teuer.
Halten wir mal. Und sie sind schlecht genug, dass wir weiterhin hohe Picks haben.
Ja, genau. Sie sind, ja, genau. Das hast jetzt du gesagt. Also der Linebacker-Core ist so das Gegenteil von den Jaguars, wobei ich sagen muss, zumindest der Grugier Hill hatte letztes Jahr eine ganz gute Season, aber im Endeffekt, ja, ist halt letztes Jahr irgendwie zu den Texans gekommen und hat einfach mal, also ich weiß nicht, ob das, spricht das dafür, dass er vorher mies war? Er hat einfach von 2016 bis 2020 126 Tackle, letztes Jahr 108 allein in der Season. Und seine Tackle for Loss hat er einfach verdoppelt von 13 auf 25. Also
fast, ich glaube, er hat vorher nicht viel gespielt.
Ich glaube, er hat vorher einfach wirklich nicht viel gespielt. Er hat vorher auch nicht viel gespielt. Oh. Und ja, es ist halt wirklich so ein also dieses Linebacker-Trio ist.
Also das Talentlevel in Houston war letztes Jahr halt auch unglaublich gering, deswegen.
Ja, und Linebacker spielen halt auch eine wichtige Rolle im Run-Game.
Ja.
Und das war mies. Du hast genau die gleichen Linebackungen. Also das ist eine einfache Rechnung. So, ne? Das wird nicht besser durch die Linebacker. Und sie haben Christian Harris in der dritten Runde von Alabama gedraftet. Der ist krass. Und das wird dann einer, der hinter diesen hochgezüchtet wird und krasser Linebacker physisch gegen den Run kann covern. Also es ist ein moderner Linebacker, den du in deinem Team haben willst. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, sorry, dass der relativ schnell ablöst. So, ja, Torben drückt auf die Uhr. Tube. So, okay, und die Defensive Backs, so, lass mich noch zu den Defensive Backs kommen. Die sind ein bisschen durchwachsen. Du hast zwei junge Spieler, die, denke ich, auch starten werden. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Du hast Derek Stingley ja gedraftet in der ersten Runde.
Aber der wird, wenn er fit ist, ist der krass.
Wenn der fit ist, aber jetzt kommt er in diese Rolle, dass er der Nummer 1 Cornerback sein muss. Du hast Steven Nelson geholt von den New York Jets, der bringt Erfahrung, ist aber definitiv nicht der Nummer 1 Corner, wird aber starten. Das heißt, Stingley ist direkt, obwohl er die letzten Jahre im College nicht gespielt hat, dein Starter.
Kann aber gut gehen.
Kann gut gehen.
Und wenn er fit ist, dann ist er krass.
Who cares, wenn nicht?
Genau.
Auch wenn Corner große Lernkurve hat. Und auf Safety hast du Eric Murray, erfahrener Strong Safety, machst du nichts falsch mit 7. Season oder 8. Season. Ne? Und du hast Jalen Pitre gedraftet.
Der krass ist. Wo und ich sage, der wird starten mit der
Zeit. Ja, genau.
Mit der Zeit wird der irgendwann übernehmen und abliefern.
Genau, das denke ich nämlich auch. Da hast du wirklich einen guten All-Around Safety. Mit Upside auf Free Safety und auch in Coverage. Also Secondary, zwei Erfahrene, zwei Rookies ist, denke ich, nicht verkehrt. Veteranen sind okay. Und Rookies kannst du schwer bewerten, aber ich glaube, beide werden relativ schnell funktionieren. Stingy muss man schauen. So, und insgesamt X-Faktor bei den Texans, ja, natürlich Davis Mills irgendwo, aber ich finde X-Faktor bei den Texans kann ganz viele Sachen sein. Ich könnte genauso mit Nico Collins gehen, ich könnte damit gehen, wie macht sich das junge Edge-Rush-Duo. Also dieses Team muss man einfach insgesamt beobachten. Von daher will ich das hier gar nicht, also auf einen X-Faktor begrenzen.
Ich glaube, man muss verstehen, das ist jetzt der, die waren zwar die letzten zwei Jahre schon nicht gut, aber das ist das erste Jahr im Rebuild.
Genau. Und deswegen wird sich der Rekord auch nicht verändern bei mir. Also es bleibt 4-13. Mhm. Aber natürlich ist das Team besser als letztes Jahr in dem Sinne, dass es nächstes Jahr schon 8-9 sein könnte. Also es geht jetzt bergauf. Das Team letztes Jahr war am Limit. Also das hat 4-13 rausgeholt und es war fertig. So, ne? Und dieses Team geht jetzt vielleicht nochmal 4-13, braucht noch ein, zwei Jahre und dann können die Texans wieder. Also jetzt können sie
halt. Wieder, die waren nie richtig gut. Ja, okay.
Aber jetzt können die, also auf dem können die Texans jetzt aufbauen. Jetzt haben sie die Grundlage. Das heißt noch nicht, dass sie einen besseren Rekord holen, aber sie haben die Grundlage, um darauf aufzubauen. Letztes Jahr war keine Grundlage.
Ja, also ich sag mal, ich gehe auch bei 4-13 und damit Platz 4 in der Division. Mhm. Das letzte Team hat 4-13 gehabt und hatte keine Zukunft. Dieses Team geht 4-13 und hat eine Zukunft.
Ja, so brichst du es gut runter, ne?
Und
von daher Texans auf dem richtigen Weg, aber ihr könnt jetzt natürlich noch nicht die Welt erwarten von den Houston Texans.
Es kommen noch ein, zwei harte Jahre, bis ihr euch freuen könnt.
Ja.
Aber Petrie und Stingley in der Secondary haben, kann was werden.
Ja, genau. Aber ich dachte auch, Blacklock wird krass und ist auch ein Second-Round-Pick und ist bis jetzt nicht krass geworden. Also Rookies immer mit Vorsicht genießen.
Ja, aber nicht, wenn sie von Football Quark empfohlen werden.
Na gut, okay.
Wir müssen uns ja als Qualitätssiege so ein bisschen
einbauen. Ich war immer skeptisch bei Sting. Ja, ist okay. So.
Ja, du warst wegen seiner Krankenakte skeptisch.
Verfügbarkeit ist key.
So. Deswegen kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die waren letztes Jahr Zweiter in der Division. 9-8. Offense Platz 9. Run Platz 2 in der Offense. Aber Pass leider nur Platz 26. Und hier muss man mal ganz klar sagen, was ist denn letztes Jahr alles schiefgelaufen? Carson Wentz war im Endeffekt eine Enttäuschung und das muss man auf Frank Reich ankreiden, weil der hat gesagt, er kriegt ihn wieder hin. Unter ihm hatte er bei Philly das gute Jahr gehabt und nein, das hat nicht funktioniert.
Ja, irgendwann war der Punkt, wo er ihm einfach nicht mehr vertraut hat.
Genau.
So, also
das hat man halt auch gemerkt.
Ja, ja.
Ne? T.Y. Hilton ist nicht mehr der T.Y. Hilton, wie wir ihn kennen. So, das muss man halt auch mal feststellen und das hat dann auch schon einfach dafür gesorgt, dass man nicht so die Systeme spielen konnte und dass auch Pittman mehr machen musste, als er eigentlich machen musste. Die O-Line hat prinzipiell underperformed. Ich hätte von dieser O-Line mehr erwartet. Einfach von dem Hype, den ich vor der Saison für diese O-Line hatte.
Aber lebt dieser Hype von Quentin Nelson?
Nee, dieser Hype lebt auch davon, dass Ryan Kelly auch krass ist. Dieser Hype lebt davon, dass Braden Smith krass ist. Dieser Hype lebte davon, dass Eric Fisher damals auch kam. Und deswegen musste ich halt sagen, so, ey, diese O-Line, ich habe einfach mehr von dieser O-Line erwartet, in dem Sinne. Deswegen hat da eigentlich schon ein paar Sachen, haben da nicht gut gepasst. Du hast trotzdem eine Top-10-Defense und Frank Reich macht halt immer noch gute Gameplans, keine Frage. Aber du musstest was ändern. Das haben sie jetzt, sind das auf in Colts-Manier angegangen. Unspektakulär.
Okay.
Du hast Gus Bradley geholt als DC. Das finde ich gut, weil Eberfluss ist nicht mehr da.
Ja.
Gus Bradley passt meiner Meinung nach zu den Spielern richtig gut. Und deswegen fange ich jetzt auch mit der Defense an, weil sonst müsste ich jetzt hier so einen Break machen. Gus Bradley ist der typische Mensch, der eine 4-3 spielt. Und der hat seinen Spieler sozusagen einfach mitgeholt, nämlich Yannick Ngakoue. Mhm. Yannick Ngakoue und Kwity Paye können ja ein richtig gutes Pass-Rush-Duo bilden. Ich sage sogar, beide werden mehr als 9 Sacks in der Saison haben. Hier siehst du aber auch das Problem. Du hast sozusagen zwei Edge-Rusher, die nicht zur Elite gehören, die Potenzial haben und die in dem System funktionieren können. Dein Elite-Spieler ist auf der Defensive-Tackle-Position mit DeForest Buckner, der einer der besten 3 Defensive-Tackle in der Liga ist. Warum ich das sage, das kommt wahrscheinlich am Ende noch mal ein bisschen raus. Du hast einen Linebacker-Core, was cool ist. Du hast Okowike und Franklin, die kennt kein Mensch im Endeffekt, weil jeder Darius Leonard kennt. Darius Leonard ist einer der besten Linebacker in der Liga, aber ein Off-Ball-Linebacker. Und dann hast du eine richtig interessante Secondary. Ich meine, dein Cornerback-Duo sind Stephon Gilmore, ehemaliger Defense Player of the Year, und Kenny Moore, der auch eine 1 sein kann. Und dann hast du zwei Safeties mit Nick Cross und Rodley McLeod, wo ich sage, hey, das hat Potenzial. Das heißt, diese Defense, ich glaube, dass diese Defense mit dem Spielermaterial richtig gut funktionieren kann. Und auch besser funktionieren kann. Oder halt wieder in dem Sinne zumindest Platz 10 halten kann. Das wäre ja auch schon krass, weil wir wissen sozusagen, dass eine gute Defense-Leistung sich wiederholt von Jahr zu Jahr. Ist schwieriger, als dass eine gute Offense-Leistung sich von Jahr zu Jahr wiederholt. Und ich glaube, dass Gus Bradley hier richtig gut funktionieren kann. Aber wenn wir jetzt zur Offense kommen, sind wir bei Matt Ryan. Matt Ryan ist jetzt gekommen. Ich glaube, dass Matt Ryan immer noch ein Top 15 Quarterback sein kann und dass er im richtigen System funktionieren kann. Gerade in einem System, wo Jonathan Taylor halt den meisten Workload machen muss als Running Back. Das heißt, Matt Ryan muss das Game managen, Matt Ryan muss einzelne Highlight-Plays liefern, Matt Ryan muss ab und an übernehmen, aber muss nicht jedes Spiel sozusagen Highlight-Plays liefern.
Ja, also auf jeden Fall ein Upgrade. Also, wenn man jetzt einfach nur von letzter Season zu dieser Season, Upgrade auf Quarterback.
Genau, und das deutlich. Einfach deutlich. Carson Wentz, meiner Meinung nach Top 30 Quarterback, Matt Ryan, immer noch Top 15 mit richtig Erfahrung und auch dem Respekt innerhalb der Liga. Für Running Back hast du Jonathan Taylor und Hines. Ja, du hast Lindsay noch als Runner, aber Hines und Taylor hast du. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Jonathan Taylor so ein bisschen weniger Workload kriegt, weil du musst den auch schützen irgendwo, weil sonst geht er irgendwann kaputt. So.
So Running Backs hier bei uns ist auch so. Ja, ja. Willst ja mit ihm noch länger planen als die nächsten 3 Jahre.
Genau. So, ja. Also, oder du cuttest ihn nach 5 Jahren, dann ist okay. Aber
dann bezahl ihn nicht. Das ist Toms Botschaft. Richtig, wenn du ihn verschleißt, gib ihm kein Geld.
Genau, das ist halt ganz klar, ne?
Richtig räudig.
Aber du hast halt sozusagen, du hast hier auf Running Back wieder, du hast einen Top 5 Running Back. Du hast einen Top 15 Quarterback, aber du hast einen Top 5 Running Back. Und dann gehen wir dann sind wir schon bei den Receivern oder bei den Passcatchern, ne? Weil Passcatcher Mo Ali Cox als Tight End, ja, ist okay, aber der ist jetzt nicht der Unterschiedsspieler. Du hast mit Pittman, wo du dir nicht sicher bist, ist er deine Eins? Ist er wirklich als Outside-Präsenz deine Eins?
Krasser Skeptiker bei Pittman. Oder?
Ja, ja,
also selbst jetzt, wo er die 1000-Yard-Season abgeliefert hat.
Ja, nee. Wen sollten die dann damals sonst anwerfen?
Ja, aber
der hat alle Bälle gekriegt.
Ja, aber, ja, okay, aber das setzt ja auch voraus, dass er frei ist. Also,
ja, man war jetzt auch nicht frei.
Also wenn es so einfach wäre, dass wenn einfach nur die Alternativen nicht da sind, du als Receiver krass bist, weil du ja dann angeworfen wirst, du musst trotzdem frei sein.
Ja,
so,
natürlich. Ne? Also ja, aber ich sage dir, ist Pittman meine Wunsch 1 oder ist er eine 1b?
Also, so, ich weiß
ist,
aber...
Ist, andere Frage.
Okay.
Ist er auf einem Level mit Jamar Chase, mit Justin Jefferson, mit Devonta Adams, mit DeAndre Hopkins?
Ja, okay, er ist nicht Tier 1-Elite. Aber
genau, für mich ist Pittman ein T. Higgins.
So, ich gebe dir einen Vergleich, wo ich ihn sehe. Ich habe mal, das war aber schon letztes Jahr, glaube ich, da musstest du Pick 1, so entscheide ich für einen Spieler, ne, was wir auf Instagram manchmal machen. Das ist Jerry, Judy und Pittman. Und du hast mir geschrieben, wie kann man den Vergleich machen? Also ist doch klar, dass Judy besser ist. Ja, Pittman hat mehr gezeigt in seiner Zeit. Ne? Also,
ja, so, aber das ist eine andere Situation. Anders.
Ja, ja, Judy ist, aber ich rede von dem Tier. Also ich sag nicht, ich finde, er ist so Niveau Jerry, Judy.
Und Jerry, Judy ist für mich gerade auch noch keine 1.
Ja.
Hat es auch noch nicht gezeigt.
Hat es noch nicht
gezeigt. Ja, genau. Für mich ist Pittman eine typische 1b. Für mich ist Pittman ein Typ wie T. Higgins, den ich feiern kann, wo ich sagen kann, ist ein guter Spieler. Aber Higgins ist gut, weil es auch mit Chase eine klare 1 gibt. Pittman ist für mich nicht Elite Top 5.
Ja, aber nicht jedes Team kann als Nummer 1 einen Jamar Chase haben. Ne? Kann ja nicht besten Nummer 1 Receiver haben.
Worauf ich hinaus will,
ja.
du hast deine Ressourcen auf Running Back. Du hast einen Elite-Running Back, aber Running Back ist nicht die Elite-Position. Okay.
Ja, ja.
So. Bei Receivern hast du Pittman, der deine beste Option ist, ja, aber auch nur 1B. Du hast mit Alec Pierce jemanden geholt, der richtig viel Potenzial hat, der zumindest gerade auslaufen kann und das richtig schnell und richtig physisch ist.
Das sind dann auch richtig viel Potenzial, kann gerade auslaufen.
Ja, der hat auf jeden Fall ein physisches Potenzial. Ja, du hast auch hier wieder den Slot-Receiver mit Paris Campbell, wo ich sage, wie lange wollen wir bei dem Kerl noch auf den Durchbruch warten? Jedes Jahr denke ich mir so, ja, der ist eigentlich ganz cool und der hat ein paar geile Plays. Aber so richtig absteppen, sodass er konstant liefert, sehe ich da noch nicht. Und da fehlt mir jetzt auch ein T.Y. Hilton, das muss man mal ganz klar sagen. Und die O-Line, ja, die wird gut sein, weil du hast Kelly und Nelson. Die wird auch, das führt dazu, dass diese O-Line gut ist. Aber auch hier hast du wieder richtig viel Ressourcen in Spieler investiert, die Center und Guard spielen. Weil Braden und Brandon Smith ist dein rechter Tackle. Und links hast du Pryor Naja, also ich bin dafür, dass die Bernhard Reimann sofort starten lassen, vom Gefühl her. Dann haben sie auf Left Tackle eine Chance. Worauf ich hinaus will, die Indianapolis Colts haben ja auch die meisten Pro Bowler von allen anderen, von allen im Vergleich zu allen anderen Teams. Aber was sind die wichtigsten Positionen in der Offense?
So, okay, da kann ich gut drauf aufbauen, weil die wichtigsten Positionen in der Offense, du sagst, die Colts haben alles falsch.
Nein, beantworte meine Frage. Warte, ich möchte keinen Case von dir hören, beantworte meine Frage.
Ja, gut, okay, die wichtigsten Positionen sind Offensive Tackle, Quarterback und Nummer 1 Receiver. So, wenn man eine Spread Offense baut.
Wenn man eine moderne, erfolgreiche Offense baut in der NFL, die gerade erfolgreich ist.
Ja.
So, welches Playoff-Team war mit einem krassen Run-Game in den Playoffs?
Titans.
So, warum sind die rausgeflogen?
Weil der Quarterback kacke war, mit 3 Picks.
So. Und weil du mit einem Run-Game halt auch keinen Rückstand aufholen kannst. Das heißt, du hast deine Ressourcen in einen Guard investiert und in einen Running-Back investiert und du hast halt keine Schwachstellen in der Offense. Ja, das gebe ich dir. Aber du hast nicht in diese Premium-Position deine Ressourcen investiert, sondern du hast halt dann tatsächlich so, du hast geile Spieler. Ja, du bist wahrscheinlich ein richtig gutes Madden-Team, aber du kommst in der modernen NFL, kommst du an deine Grenzen. In der Defense genauso. Dein bester Spieler in der Front ist ein Defensive Tackle und kein End. Und der Defensive Tackle ist leider nicht Aaron Donald, der für mich ein eigenes Defensive Tackle-Tier ist. Ich feiere DeForest Buckner, aber ich hätte lieber einen Elite-End.
Ja.
So, ja, du hast mit Darius Leonard einen überkranken Linebacker, aber er ist ein Off-Ball-Linebacker. So, auch schwierig.
In der modernen NFL vielleicht sogar fast der wichtigste Linebacker.
Ja, keine Frage, ich hätte lieber einen Elite-Corner.
Ja, das ja.
So, okay, da hast du Glück mit sozusagen Stephon Gilmore. Ich glaube, dass der noch was im Tank hat, aber der ist jetzt mittlerweile auch schon alt. Und kommt aus einer Verletzung wieder.
Corner hat auch Verfallsdatum.
Und Kenny Moore ist auch noch so, kann er das wiederholen? Weißt du nicht. Ja. Und bei Nick Cross verlässt du dich jetzt auch bei Safety darauf, dass der halt sozusagen, dass er sofort funktionieren wird. Das heißt, worauf ich hinaus will, du hast richtig gute Spieler, du hast richtig viel Potenzial, aber ich glaube, du bist aufgrund dessen, dass du die guten Spieler auf den unwichtigeren, in Anführungsstrichen, Positionen hast, bist du in deinem Ceiling irgendwie gedeckelt.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, man holt nicht, also das Kadermanagement gefällt mir bis zu einem gewissen Grad gut, aber sie haben sozusagen den Change verpasst, dann ein richtig krasses Team zu werden.
Also in der Defense gebe ich dir den Case, in der Offense gebe ich dir auch den Case, dass ich sage, eine moderne NFL funktioniert mit der Kombination, mein bester Skillplayer ist mein Number One Receiver, mein bester Liner ist mein linker Tackle und mein wichtigster Spieler ist der Quarterback, das gebe ich dir alles, aber ich erkenne zumindest das System der Colts, dass man sagt, okay, starkes Running Game, lass uns die Interior Offensive Line verstärken, Nummer 1 Receiver, nicht ganz so wichtig, weil Running Game reicht Pittman und braucht nicht so viel Tiefe. Also ich weiß, ich verstehe die Denke der Colts, aber ich verstehe auch deine Denke, dass du sagst, ja, aber das ist nicht die moderne NFL. Aber vielleicht sagen sich die Colts auch, ja, aber das System funktioniert für uns. Und wir haben letztes Jahr starke Running Teams gesehen. Baltimore war letztes Jahr aufgrund Verletzungen nicht so stark im Running Game, aber ist ein starkes Running Team. Titans sind ein starkes Running Team. Eagles waren letztes Jahr erfolgreich, als sie ein starkes Running Team wurden. Und Colts waren ja auch erfolgreich als starkes Running Game.
Welches Team hat die erste Playoff-Runde davon überstanden?
Ja, dass die Eagles überhaupt gut waren, ist, frag ich. Die Colts haben den Sprung zu spät geschafft. Wir haben immer gesagt, gib Taylor mehr Raps. Und die Ravens hatten keine Running Backs, weil alle verletzt. Aber es sind trotzdem gute Teams.
Wer hat die Conference Finals gespielt? Wer hat sozusagen in den Playoffs im Endeffekt dominiert? Ich rede hier nicht, wenn ich ein Team zusammenstellen will, dann stelle ich das nicht für die Regular Season zusammen, um da ein paar Games zu gewinnen.
Warten wir mal ab, mal gucken, wie die Running Teams der NFL in dieser Season funktionieren. Ich verstehe die Intention hinter dem Kadermanagement, aber ich sage nicht, dass es mein Kadermanagement wäre.
So, das ist auch okay. Okay. Für mich sind die Colts ein Dark Horse. Das kann geil werden, weil die haben wenig Schwachstellen. Du hast wenig Points, wo du angreifen kannst und wo du weißt, okay, den zweiten Corner, den nehmen wir jetzt, den spielen wir All Day Young und den jagen wir über das ganze Feld. Egal, wo sie ihn hinstellen, den spielen wir an. Er ist die Nummer so und so und wenn der auf dem Feld ist, spielen wir da an. So, ich glaube, dass Michael Pittman der X-Faktor wird, weil wenn er auf ein Elite-Level kommt, schafft er es zum Top 7 Receiver, dann hast du einen krassen Running Back und einen krassen Receiver und dann reicht dir auch Matt Ryan als Quarterback. Deswegen sage ich, trotzdem, der Division, 11 Siege, Platz 1, 11 Siege, 6 Niederlagen, aber in den Playoffs ist irgendwann Schluss.
Ja, ich habe die Colts tatsächlich auch auf 11 Siege, 6 Niederlagen getippt, Aber es ist halt, also ich, Jonathan Taylor muss halt fit bleiben. Das so. Ist immer das Problem und da verstehe ich auch deinen Punkt. Einen Receiver kriegst du irgendwo ein Stück weit zumindest ersetzt oder kriegst du schematisch umgestellt. Läuft dein Running Back nicht, weil verletzt? Läuft dein Running Back nicht, weil verletzt? So, und das ist immer ein Fragezeichen, aber insgesamt die Colts sind schon stark.
Ja, 11-6. Ich glaube, die haben richtig, also bei denen ist es, finde ich, so, ich gebe denen jetzt 11 Siege und im schlechtesten Fall holen die 9 Siege.
Was hatten sie letztes Jahr? Warte mal.
9 Siege.
9 Siege.
Ja. Ja, im schlechtesten Fall holen sie 9 Siege, meiner Meinung nach. Das ist deren Baseline und das ist für ein NFL-Team total krass. Wenn bei den Colts viel schief läuft, holen die 9 Siege und sind positiv. Ja, so, und wenn es da richtig gut läuft, dann holen die vielleicht auch 13 Siege.
Ja, und ich meine, worum geht es hier bei unseren Folgen? Wie war letztes Jahr, wie ist dieses Jahr? Und mir fällt kein Case ein, wo sie sich verschlechtert haben. Und auf der wichtigsten Position, dem Quarterback, haben sie sich verbessert.
Genau, und hier, also das Einzige, was man kritisch sehen muss, ist vielleicht noch sozusagen Safety. Nick Cross ist ein Rookie. Und linker Tackle kann Bernhard Reimann sofort starten und abliefern. Das sind für mich die einzigen Punkte.
Wenn er startet.
Ich hoffe, dass er startet. Was? Ich würde ihn starten lassen. Mhm. Weil ich ja auch, also ich sehe ja Trainingscape.
Und ich mir denke, es gibt Grund, warum er vielleicht in die dritte Runde gefallen ist, weil Potenzial noch nicht pro-ready. Das sehen wir dann. Aber genau. das sind sehr marginale Schwachstellen, die du, glaube ich, in den Griff bekommst. Und welcher Kader hat denn keine Schwachstelle? So, und die Colts. Ja, Dark Horse, kann man sie noch Dark Horse nennen?
Sind sie Jahr nicht in die Playoffs gekommen.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber man hätte sie noch mehr auf dem Schirm, wenn sie die Colts wären.
Ja, genau, weil sie halt auch so, wie auch da wieder, Image-Problem.
Image-Problem. Ja, nice. Das heißt, wir kommen zu dem Team, was letztes Jahr Nummer 1 in der Division war, aber offensichtlich bei uns beiden nicht Nummer 1 im nächsten Jahr wird.
Richtig. Und was auch letztes Jahr war, die AFC gewonnen hat, aber jeder hat sich gedacht, naja.
Ja, genau. So, das war der Number 1 AFC Seed, von dem niemand dachte, dass es der Number 1 AFC Seed war.
So. Und ist. So.
Und ja, die sind dann auch direkt rausgeflogen, aber da muss man fairerweise sagen, sie sind halt 19-16 gegen das spätere Super Bowl-Team rausgeflogen. Also ist jetzt nicht so, dass sie da die Hucke voll bekommen haben. Und da muss man dann auch sagen, es war vielleicht eins von Ryan Tannehills schlechtesten Spielen als Titans-Spieler. 3 Picks und einer mit dem ersten Snap und einer mit dem letzten Snap. Also lief nicht. Lief einfach nicht. Hm. Von daher, was ich spannend finde, ich meine, wenn du an die Titans denkst, an wen denkst du da?
An Derrick Henry.
So. Er hat 2019 und 2020 einfach 6.500 plus Yards geholt, 33 Touchdowns, aber 2021...
Wie viele Playoff-Spiele hat er eigentlich gewonnen?
Okay. Das war ein emotionales Thema eben. Okay. Auf jeden Fall hat er letztes Season ist er halt extrem viel ausgefallen. Er hat nur 8 Spiele gespielt. Was krass war, er war einfach immer noch wie viele Wochen Rushing Leader?
Und du, einmal das, und ich muss ja auch mal sagen, also für den Workload, den er über die letzten Jahre geschossen hat, ist es halt immer die Frage... Ein normaler Mensch wäre ja schon viel, viel früher kaputt gegangen.
Ja, aber bei Derrick Henry hat man das Gefühl, er ist kein normaler Mensch. Und bei Derrick Henry habe ich auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass er wieder reinkommt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, also nehmen wir Todd Gurley, er ist offensichtlich nie wieder reingekommen.
Ja.
Aber bei Derrick Henry, gar kein Zweifel, dass das jetzt klappt. Was aber krass ist, ist die Tatsache, dass sie, obwohl Derrick Henry ja für so viele Spiele ausgefallen ist, sie trotzdem den besten Rekord seit 2008 hatten mit 12-5. So, und das, muss man sagen, liegt auch zu einem großen Teil am Head Coach Mike Vrabel.
Ja.
Und deswegen völlig zu Recht auch Coach of the Year geworden.
Ist auch, glaube ich, einer der beliebtesten Coaches in der NFL. Außerhalb seiner eigenen Franchise. Sagen total viele, hey, für den würde ich gerne mal spielen.
Ja, genau. Also ich habe in der Vorbereitung auch so überlegt, für welchen NFL-Coach würdest du am liebsten aufs Feld laufen? Mike Vrabel. Also.
Ja, Vrabel und Tomlin, ne?
Ja, gut. Okay, ja.
Also für Bill Belichick würde ich natürlich gerne aufs Feld laufen. Also,
nein,
aber
willst halt du Joe Roman-Vibes auf dem nächsten Level, Alter? Was ist los mit dir?
Ja, aber es ist halt nicht aus Sympathiegründen so.
Also als Fan würde ich Bill Belichick auch feiern, weil er macht dein Team gut, aber für ihn spielen, also ich habe das Gefühl, Brady hat da einfach so viel mehr Spaß, als er da nicht mehr.
Ja, ich glaube, das sagt Patriots er ja auch.
Mal, er sagt so er auch. Ne? Ja, also. So, da war Disziplin und das war auch nice, weil man hat dann halt gewonnen, so, aber mit Temper hat auch gewonnen und man hat Spaß gehabt. Ja. Ne? Aber Mike Tomlin ist ein guter Case. Sagen wir es so, für irgendeinen Mike.
Ja.
So ein von den beiden Mikes. Ja, also Respekt Mike Vrabel, dass er aus der Season dann alles rausgeholt hat, weil im Endeffekt die Identität dieser Offense ist das Running Game. Das sieht man ja wirklich in allen Facetten. Ne, wenn wir uns die Offense anschauen, Ryan Tannehill hat das Geld bekommen in Tennessee, aber er ist ein System-Quarterback, kannst du mir erzählen, was du willst.
Er funktioniert halt in Tennessee.
Genau, er funktioniert in diesem Play-Action-System und er ist tatsächlich ganz gut da drin, mal einen Ball tief zu werfen.
Ja, genau.
So, und das ist seine Aufgabe. Gibt Derrick Henry den Ball, spielt eine Play-Action. Ich glaube, kein Team spielt so viel Play-Action wie die Tennessee Titans.
Ab und zu Lauf selbst.
Ja, aber dann, also ich glaube, ich Back-to-Back 270 Yards gehabt, ja. 7 Touchdowns. Also das schreit ja nach vielen Sneaks. Also ist jetzt kein Dual-Threat.
Aber ich glaube, er ist athletischer, als man denkt.
Das ja, aber er ist kein Dual-Threat. Das ist der QB, der jetzt in seinem Nacken sitzt, Malik Willis. Ja. Das ist ein Dual-Threat-Quarterback. Und ist auch unangenehm für ihn. Er hat auch gesagt, ich werde ihn hier nicht abcoachen. Das ist schon Competition. Weil Ryan Tannehill funktioniert in dem System. Derrick Henry steht auf dem Feld. Und wenn Derrick Henry nicht auf dem Feld steht, funktioniert er nicht so gut. Ne? Also er hat jetzt in der Season, wo Derrick Henry nicht gespielt hat, nicht weniger Passing Yards. Aber sagen wir es mal so, in den beiden Seasons davor hat er 55 Touchdowns zu 13 Interceptions. Klar, wenn jeder gegen den Run die Box vollstellt, ist auch mal ein Receiver offen. So, ne? Als er dann aber Verantwortung übernehmen musste, letztes Jahr waren es 21-14. Also er hat mehr Fehler gemacht. Man hat, finde ich, deutlich gesehen, dass er fehleranfälliger ist, wenn er die Verantwortung trägt. Und man hat dann irgendwie wieder ein bisschen mehr den Miami Tannehill gesehen. Genau.
Also das deswegen, war ganz klar. Deswegen hat es in Miami nicht funktioniert.
Genau. Ja, für mich einfach in diesem System perfekter Fit. Aber man sieht, was passiert, wenn der Spieler, worauf das System aufbaut, weg ist. Und Malik Willis wird noch nicht meinst du, es gibt einen Punkt nächstes Jahr, wo er reinkommt?
Kommt drauf an, wie die Saison abläuft.
Aber ist für mich der perfekte Landing-Spot, weil er öffnet nochmal das Playbook. Jetzt kannst du auch noch so RPOs mit den Quarterbacks spielen und so also Shit.
Er hat einmal sozusagen eröffnet das Playbook. Und ich finde es aber auch gut, an welcher Stelle ihn sie ihn gekriegt haben.
Ja, weil
in der ersten Runde musst du ihn quasi sofort bringen. Und du setzt Ryan Tannehill richtig unter Druck. Jetzt ist es halt so, in der fünften Runde, hey, du hast jemanden mit richtig viel Potenzial.
Dritte
Runde. Du hast jemanden mit richtig viel Potenzial, aber du musst ihn nicht sofort bringen. Du kannst auch weiterhin deinen Quarterback am Leben lassen.
Ja, genau. So. Also. Genau. Also ich bin gespannt. Ich könnte mir auch so vorstellen, dass er mal so für ein paar Plays raufkommt. Weißt du? Also so, wie man es teilweise mit Trey Lance versucht hat, aber irgendwie nicht konsequent gemacht hat.
Ja.
Aber sowas könnte ich mir in Tennessee vorstellen. Dafür ist Rabel auch kreativ genug. Also es könnte so ein X-Faktor werden für diese Offense, aber er muss halt da nicht starten. Und Ryan Tannehill funktioniert, wenn Henry auf dem Feld ist. Und ich gehe jetzt einfach mal, wenn wir zu den Running Backs kommen, ich gehe einfach mal davon aus, dass Derrick Henry funktioniert. Glaube,
ja, wir gehen einfach, ne? wir können jetzt Verletzungen nicht einplanen.
Nein, das können wir, also nicht.
Bei Stingley sage ich dir ja so, ja, okay, da können wir eine Verletzung einplanen, bei jemandem, der jetzt einmal verletzt war, sage ich, okay, der kriegt noch den Case, dass er wieder gesund wird.
Genau, auch wenn es ein Running Back ist.
Ja.
Auch wenn es ein Running Back ist. Von daher passt das schon, dann haben sie Dante Foreman verloren, aber Dante Foreman letztes Jahr hat das gut gemacht. Also die sind ja dann trotzdem als Nummer 1 Rushing Offense irgendwo rausgegangen, zumindest was Attempts angeht und was Scores angeht, waren sie Nummer 2. Also Foreman und wie sind andere? Hilliard haben das gut gemanagt, nachdem er weg war. Und Foreman ist wirklich, also wenn du weit weg vom Bildschirm warst, sah Foreman aus wie Henry. Gleich großer Running Back, ähnliche Statur, ähnlicher Laufstil, klar ist er nicht Henry. Sie haben ihn aber auch verloren, er sitzt in Carolina. Haben sich halt einen anderen Backup gedraftet in Hassan Haskins. Und der hat den Vorteil, der ist nämlich eben nicht eine Kopie von Derrick Henry. Ne? Also wie ein Derrick Henry, den irgendwie bei Wish bestellt, sondern der ist ein Passing Back. Ah, den nicht?
Ach, Mann. Nein.
Come on. Ah, gut, okay, Entschuldigung. Entschuldigung, geht raus an Foreman vor allem.
Ja, jetzt hast du ja irgendein Instagram-Meme gerade geklaut.
Das kann sein. Dann soll ich dir ganz ehrlich sagen, wen ich da gerade. Dich. Ich glaube, du hast das mal gebracht.
Ich habe das mal gebracht bei irgendwem habe ich das mal gebracht.
Ja, das habe ich ehrlich.
Das war damals schon kein cooler Move.
Ja, Entschuldigung. Ist ja noch uncooler, wenn ich den uncoolen Move kopiere. Aber
ja, genau, das macht es halt traurig.
Fakt ist, ich will darauf hinaus, sie haben jetzt als Backup nicht ein Abziehbildchen von ihrem eigentlichen Running Back, sondern sie haben jetzt einen Komplementären gedraftet, der vor allem gut im Passing-Game funktioniert und zwar sowohl im Pass-Protection als auch als Receiving Back, weil das waren seine Stärken unter anderem am College. Von daher gefällt mir dieses Duo auf Running Back ganz gut. Receiver, ja, das ist halt viel passiert. AJ Brown ist jetzt weg. Das ist faktisch erstmal eine Verschlechterung. Klar, weil Treylon Burks erinnert an AJ Brown, aber natürlich ist er nicht AJ Brown.
So. Aber dabei ist er nicht geblieben.
Genau, sie haben nämlich noch Robert Woods geholt. Und dann muss ich sagen, Robert Woods und Treylon Burks gefällt mir besser als die Kombination AJ Brown und ein Julio Jones, der halt nicht präsent war.
Genau, also ich finde halt, hätte ich das vorher gesagt, so AJ Brown und Julio Jones, davon hat man sich ja richtig viel versprochen. Aber im Endeffekt hat es nicht viel gebracht. AJ Brown war weiterhin alleine. Und jetzt sehe ich das Potenzial von Treylon Burks und halte halt einfach richtig viel von Robert Woods, der ja auch nochmal eine ganz andere, also du hast weiterhin dieses Deep Threat Athletenpotenzial von Burks oder halt Brown, aber du hast jetzt auch jemanden, der gut im Route Running ist, der die First Downs schafft, der auch in der Intermediate-Distanz halt wirklich eine Präsenz ist mit Woods. Und das, finde ich, ist eine starke Erweiterung.
Genau, finde ich nämlich auch, weil Burks kann auch den Job übernehmen. Du hast, bist Run Heavy und dann lässt du Tendel ein paar Mal tief werfen, ja. Er fängt dir die Dinger. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das mit Burks funktionieren wird und dann kannst du das Geld in deine O-Line investieren, weil wenn du viel läufst, ist das natürlich wichtiger. Oder in Tight Ends, weil nie kein Team spielt so viel 12 oder 13 Personalformationen, also ein Running Back und dann zwei Tight Ends oder drei Tight Ends wie die Titans. Oh, Titans, das,
ja, das ist krass.
Das war tatsächlich krass. Das war gerade wild. Und das ist der Grund, warum du halt nicht unbedingt den höchstbezahlten Receiver brauchst und das ist auch der Grund, warum du nicht so viel Tiefe brauchst. Hinter Woods und Burks hast du noch Westbrook, Ikhinie. Aber dann hört es auch schon irgendwo auf. Aber ist auch nicht schlimm, weil du brauchst nicht so viel Receiver wie Kansas. Klar, systembedingt. Was du brauchst, sind Titans.
Und da hast du Hooper geholt.
Genau, auch kein Downgrade. Also, okay. Anthony Ferguson hat nicht funktioniert. Also wenn ich dir eben Atkins
gegeben habe. Also wenn du mich wegen Atkins mobbst, ne, dann muss ich nochmal sagen, dass hier jemand Ferguson richtig gefeiert hat.
Ich dachte, was ist mit The Boys, der Podcast, Taylor Lewan, willkommen. Das ist
voll nett.
Das sind einfach so Teamspieler von ihm und ich dachte, das ist voll die Quelle. Ne? Habt ihr ihn auf dem Schirm? Nein, Mann, er war nicht. Jetzt ist er in Atlanta.
Also. Ja, Taylor Lewan ist kein guter Scout.
Nein, und Will Compton auch nicht. Und vielleicht waren sie einfach nur nett zu einem Teammate.
So, er saß dann neben.
Bashen oder so, ne? Also Anthony Ferguson hat nicht funktioniert, ist nicht da. Geoff Swaim ist geblieben als Blocking Titan. Und jetzt musst du halt sagen, der Tausch ist Hooper gegen Ferguson und das ist ein klares Upgrade. So. Ne, weil Ferguson hat Jonas Smith offensichtlich nicht ersetzt. Austin Hooper kann ihn ersetzen. Weil das Ding ist, Austin Hooper hat halt ein bisschen gelitten in seiner Karriere.
Er hat einen guten Vertrag bei den Browns unterschrieben.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Leid hält sich in Grenzen.
Das hast du recht. Er war kurzzeitig einfach der highest paid Tight End. Aber ich sag mal, Atlanta, da hat er seine Pro Bowl Season. Da war auch krass und das ist auch der Grund, warum er das Geld bekommen hat. Da hat er 45% der Snaps als Slot oder Wideout gespielt und den Rest hat er als Inline-Blocker gespielt. Gute Mischung. Das ist eigentlich das, was ich vom Tight End will. Du bist ein Faktor im Passing Game, aber du bist halt auch, und das ist er auch, ein wirklich guter Faktor im Blocking Game.
Ja.
So, Cleveland hat ihn einfach 75% der Zeit blocken lassen. Das heißt, du hast diese Komponente, die dafür sorgt, dass ein Tight End letztlich, machen wir uns nichts vor, bezahlt wird, dass du ein Faktor bist im Passing Game, rausgenommen.
Ja.
So, wenn die Titans ihn jetzt so einsetzen, dass sie wieder zu so einem 50-50-Verhältnis kommen, dann kann Austin Hooper richtig gut bei den Titans funktionieren und ist definitiv ein Upgrade auf einer Position, die in diesem Team wirklich, wirklich wichtig ist.
Richtig, und auch er bespielt ja auch wieder einen Teil des Feldes, den sonst von den Receivern keiner bespielt.
Genau.
Ja. Also er ist dann halt wirklich, er hat dann die Kurzpassoption.
Sichere Anspielstation
so
für Ryan Tannehill. Ja. Und dann aber auch ein guter Blocker für Derrick Henry. Also gefällt mir richtig gut der Move. Dann hast du noch Okonwoko gedraftet, so das ist ein Receiving Tight End. Dann hast du da auch nochmal ein bisschen Varietät. Offensive Lineman, muss ich sagen, haben sie sich halt schon. Also Offensive Line ist der Faktor, wo ich sage, da könnten die Titans schlechter sein im nächsten Jahr. Du hast Roger Saffold verloren.
Ja.
Er spielt jetzt in Buffalo. Was kann Roger Saffold besonders gut und wo ist er einer der Besten in der Liga? Run-Blocking. Was willst du haben? Gut, Run-Blocker in deiner Offensive Line. Und gerade in der O-Line, wo du viel Run-Block machst, brauchst du auch Tiefe.
Definitiv. Aber du hast rotieren. Nicolas Petit-Frere.
Gedraftet. So, und das ist eher ein Tackle.
Ja, ja, natürlich. So, aber er ist zumindest für die Tiefe, finde ich ihn gut.
Für die Tiefe ist er gut, aber löst halt nicht das Roger Saffold-Problem. So, das muss man so sagen. Und da hast du jetzt Aaron Brewer, der da nachrückt. Und das ist meiner Meinung nach eine Verschlechterung. Also der war nicht umsonst Saffolds Backup irgendwo ein Stück weit. Und Saffold ist wirklich gut. Ne? Also von daher, du hast aber zumindest Ben Jones geresigned.
Und der ist, glaube ich, für das System richtig wichtig.
Der ist richtig wichtig fürs System. Und der ist auch einer der besseren Center, wenn es um Run-Block geht. Hättest du beide gehalten, hätte mir trotzdem besser gefallen.
Klar, aber bei Saffold ist er nicht mittlerweile vielleicht auch ein bisschen alt?
Ja, aber du bist auch ein Contender. Also, ne? Also
bist du Contender?
Ah, ja.
Also ich glaube, die Titans sehen sich als Contender, ja, aber...
Ich glaube, sie sind es auch. Weil wenn du deinen besten Rekord ohne Henry hinlegst, dann kannst du deinen besten Rekord auch toppen, wenn Henry dabei ist.
Ja, okay.
So,
ja,
das ist so die Argumentation.
Sie planen ja jetzt nicht die Regression ein, die ich hier einplane.
Ja, genau. Also sie denken so, ja gut, okay, jetzt ist unser X-Faktor in der Offense, ja. Unsere unsere Offense, nennen wir die Offense Henry, ne? Der ist wieder da. Also wir wären ja nicht schlechter. So, das ist ja die Denke. Also von daher hätte ich ihn gehalten. Und Alter, ich meine, er war gut letztes Jahr. Warum sollte er jetzt auf einmal so, jetzt bin ich ein Jahr älter, jetzt bin ich scheiße? Wahrscheinlich nicht. Also da muss ich sagen, ist eine klare Verschlechterung. Ben Jones ist eine Verbesserung in dem Sinne. Taylor Lewan letztes Jahr, Kreuzbandriss, wiedergekommen, erstes Spiel. Der
wird nochmal einen Step machen.
Hart auf die Fresse bekommen von Chandler Jones. So, ja, war noch nicht fit, ne? Aber der wird dieses Jahr, glaube ich, eher besser als schlechter.
Und der war danach auch wieder okay.
Genau, und wenn fit, einer der besten linken Tackle.
Ja.
So, und dann musst du halt schauen. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass sich früh klärt, wer jetzt Saffold ersetzt. Ich gehe davon aus, dass Aaron Brewer ist, könnte aber Jamarco Jones werden. Und das gleiche gilt für rechten Tackle. Das war letztes Jahr Crescenberry.
Ja, aber es wird Radunes.
Und ich hoffe, es wird Radunes, aber es könnte halt
heißt
auch.
Heißt er Radunes oder heißt er Raisins? Ich glaube, er ist Radunes, könnte er heißen. So würde ich ihn aussprechen.
Klingt so ein bisschen spanisch, so Radunes. Ja. Denn Radunes.
Ja, komm, ist egal.
Ich hoffe auf jeden Fall, er wird's.
Der wird's gut.
Der war, im Draft war der richtig krass. Ich feier Spieler, die im Senior Bowl rasieren. Ja. Und er war so einer. Und letzte Season hatte er halt aber auch nur einen Start. Also du weißt auch nicht so ganz, was du kriegst. Der war immer gegen San Francisco und da hat er Nick Bosa in Schach gehalten. Hatte 0 Sacks, hat auch richtig gut gegen ihn gespielt. Ist ob ganz, also zumindest wenn du gegen ihn gut spielst, kannst du dich mit
fast jedem messen.
Ja, genau. So, also die Offense macht mir auf den Skill Position nicht so viel Sorgen, wenn dann eher in der O-Line.
Ja.
Und da muss man ja gucken, wie die Spieler funktionieren. Defense, in der Defensive Line, dein Lieblingsspieler Jeffrey Simmons. Und muss man sagen, einer der besten.
Ich finde, der ist unterschätzt wie Sau.
Ja, ja.
Also ich muss mal, also das kann ich jetzt hier auch schon mal sagen. Für mich sind Kevin Byard und Jeffrey Simmons eine Low-Key-Variante von Jalen Ramsey und Aaron Donald. Und da muss ich mal ganz, also die beiden finde ich für die finde ich vom Talent her so krass, dass sie denselben Impact haben wie Ramsey und Donald für die Rams. Die machen das System der Titans meiner Meinung nach möglich.
Ja. Ja, und bei Kevin Byard muss man, ist ja noch ein Stück weit andere Position. Und bei Free Safeties, also so klassischen Single High Safeties, ist er aktuell der Beste in der Liga, ne?
Genau, also natürlich ist Byard halt ein Free Safety und Ramsey im
Corner, ich weiß, aber geht es um den Impact
auf die Defense.
Genau, aber die sind sogar beide die Besten auf ihren Positionen, ne? Also. Mhm. Und Jeffrey Simmons noch einen Ticken schlechter als Donald.
So. Genau, aber er ist halt auch eine Ecke jünger.
Genau, er ist eine Ecke jünger. Und 2021, 62 QB Pressures kann sich schon sehen lassen. Und im Run-Game funktioniert er auch gut. Titans sind sehr stark gegen den Run gewesen. Ne? So, was du da sonst hast, der ist halt solide. Ne? Tier Tart auf Nose Tackle, Denico Autry auf der anderen Seite. Der hatte auch 9 Sacks letztes Jahr.
Der wird auch unterschätzt. Ich glaube, der ist gut, hat keine Elite-Spieler, aber gut. Der kann starten.
Ja, genau. Also ich sag mal, und du kannst drauf aufbauen, weil die 9 Sacks waren sein Karrierehöchstwert.
Ja.
Er hatte 19 QB-Hits, das war auch sein Karrierehöchstwert. Und 10 Tackle for Loss. Da hat er nur einmal mehr gehabt.
Ja.
Und er ist auch schon ein bisschen länger dabei. Also der ist im Gegenteil jetzt nochmal besser geworden. Und du kannst auch drauf aufbauen. Wenn es nicht besser wird, auch okay. So, dann hast du deine beiden Edge-Rusher. Und da muss ich sagen, Harold Landry und Bud Dupree kriegen schon ordentlich Geld, ne? Also beide haben 5-Jahres-Verträge unterschrieben. Landry dieses Jahr, Bud Dupree das Jahr davor. 5 Jahre, beide 80 plus Millionen.
Meinst du, sie hätten Bud Dupree mit dem Wissen von jetzt nochmal gesigned? Mit dem Wissen, dass sie auch Harold Landry jetzt nochmal teuer bezahlen?
Auf gar keinen Fall. Ich finde, du kannst die beiden. Also das Ding ist, ich finde, für Landry findest du ein Case. Dass er das Geld bekommt. Er ist verlässlich und das ist wichtig. In dem Sinne, dass er seit 2019 jedes Spiel gestartet hat. So, das allein reicht natürlich nicht. Er hat aber auch 12 Sacks performt letztes Jahr, 22 QB-Hits und 14 Tackle for Loss. Die Statline gibt ihm auch recht. So, was Pressure seit 2019 angeht, hat er 165. Damit ist er auf Platz 7, ein hinter Miles Jarrett. Und, was man bei ihm ein bisschen unterschätzt, er ist gut in Coverage. Also seit 2019 gibt es keinen Spieler auf Edge, der mehr Coverage-Snaps hat als er. So, das heißt, du kannst ihn auch vielseitiger einsetzen. Ist halt nicht halt so ein klassischer Edge-Rusher, der die ganze Zeit nur den QB jagt, sondern du kannst ihn auch in der Coverage einsetzen und das ist nicht unwichtig in der 3-4 für einen Outside-Linebacker. Gibt dir auch Möglichkeiten in der Secondary, dann kann er aber die Flat covern oder die Curl covern. Gut, Curl ist Linebacker-Sohn, aber er kann vielleicht auch mal die Flat covern. So, gibt dir ein bisschen mehr Spiel. Von daher finde ich Landry schon gerechtfertigt. Aber Dupree, also ich meine, er wurde nach der Pittsburgh Steelers Season, die ganz gut war, hochbezahlt. Da hat er 10 Sacks. So.
Er ist halt ein guter also, Komplementär-Rusher.
Und stimmt gar nicht. Da hatte er nur 8 Sacks. Er hatte mal irgendwann über 10 mit 11,5. Aber da hatte er 8 Sacks und 31 Total Tackles. So, also ich verstehe nicht, wo man da den Case gefunden hat, ihm so viel Geld zu geben.
Naja, man hat ihm optional so viel Geld gegeben, da waren viele Boni bei. Also der Base-Salary war deutlich geringer.
Ja, okay.
Lag ungefähr bei der Hälfte von dem, was man da, also man hat irgendwie 72 Millionen gelesen und ich glaube, garantiert waren da irgendwie 36.
Ja, okay, garantiert ist ein Punkt, weil es waren 5 Jahre 82, ja, aber ich weiß, habe die garantierte Summe nicht. Aber auch, ist schon viel Geld.
Ist natürlich eine Premium, viel Geld, natürlich ist viel Geld.
Aber. Ist eine Premium-Position, aber ja. Gut, wenn du dir die beiden Inside-Linebacker anschaust, dann sind das definitiv zwei Spieler, die ein Grund dafür sind, dass die stark gegen den Run sind. Also Zach Cunningham zu holen, ja, war ein Gewinn. Meiner war 2020 NFL-Tackle-Leader mit 164. Also du hast da wirklich jemanden, der abräumt hinter deiner Defensive Line. Und das ist immer noch die Kernkompetenz, vergisst man oft. Aber das ist immer noch die Kernkompetenz von einem Linebacker, Alter. Mach, deine, mach bitte deine Tackle. Das Problem, inzwischen ist es halt auch eine Kompetenz. Ja, ich weiß, Coverage ist halt auch wichtig. Und da ist halt mies. So. Da war er durchschnittlich und die letzten 2 Jahre war richtig Trash. So, das ist halt das Problem. Hast du David Long, der muss jetzt upstrappen. Du hast viele Linebacker verloren. Potenzial sehe ich. Wurde gedraftet, um auch den Run zu stoppen. Also da liegt auch seine Stärke. Aber ich sehe mehr Upside in der Coverage und hoffe, dass er da upsteppt. Aber prinzipiell ist das ein solides Inside-Linebacker-Duo. Zach Cunningham, du weißt, was du kriegst. Du weißt, was er kann, das macht er gut. Du weißt aber auch seine Schwächen.
Und es ist halt, sind halt in dem Fall Linebacker sozusagen. Also Linebacker vom Impact her ist es dann halt auch mittlerweile begrenzt sozusagen, die du halt da bringst.
Ja, genau. So, ne? Also das ist in sich stimmig. Und da sehe ich auch das Potenzial, dass David Long mehr Upside hat als Spieler wie Jayon Brown oder Rashawn Evans, die sie verloren haben. Also da kann auch nochmal ein Upgrade stattfinden. Und auf Defensive Back, gut, Janoris Jenkins haben sie nicht geresigned, aber auch eine gute Luftnummer bei den Titans letztes Jahr. Ne? Also ja, leider so gar nicht, also wirklich so null funktioniert. Ne? Wirklich so gar nicht. Und dafür haben sie jetzt auf Cornerback halt Christian Fulton als Number One Corner. 2020 gedraftet, hat da primär Slot gespielt, letztes Jahr dann die Nummer 2 und irgendwann dann gezwungenermaßen die Nummer 1. Hat das auch solide gemacht?
Aber er ist ja auch nicht die Wunschlösung der Titans auf 1.
Genau, er ist Stand jetzt die 1, was so ja, das Ergebnis der letzten Season angeht. Jetzt die 1, also jetzt ist es Falten, aber ich glaube, sehr früh wird das ein anderer sein und ich hoffe, es ist Caleb Farley.
Wenn er fit bleibt.
Wenn er fit bleibt, weil Caleb Farley war ja 2021 im Draft so mit Patrick Surtain und JC Horn so diese Top-Klasse.
Ja.
So, mit dem Unterschied, dass die beiden halt fit waren.
So, genau, ne? Und Farley hat man halt einfach nur gesagt, ja, wenn er fit ist, dann ist er in dem Tier. Aber er ist halt echt wenig fit.
Ja, und er ist halt aber auch nicht besser als die beiden, sodass man sagt, er ist jetzt deutlich besser, ich gehe das Risiko ein, wie jetzt bei Derek Stingley zum Beispiel, dass man sagt, das Upside ist so phänomenal hoch. Nein, nimm halt Surtain, weil der ist fit und genauso gut. Ne? Ja. Aber wenn Caleb Farley funktioniert, wenn er auf dem Feld, wenn er einfach fit bleibt, so, ne? Dann kann das Nummer 1 Cornerback in dieser Liga werden, ist natürlich einmal ein dickes Kann. So, das heißt, du hast drei wirklich sehr junge Cornerbacks, die hier um die Nummer 1 und 2 Spots kämpfen. Und das sind Christian Fulton 2020, Caleb Farley 2021 und Roger McCreary hast du jetzt in diesem Jahr gedraftet.
Und was mit Elijah Molden? Den fände ich auch immer gut.
Ja, okay, aber der kämpft halt mit um den Spot.
Ja, also genau, der kämpft auch, so, wenn sozusagen, der ist auch keine Eins.
Ja, genau. So, also der kämpft halt auch um diesen Spot. Also es gibt keine klare Nummer Eins. Es könnte eine geben, aber das ist die größte Schwachstelle in dieser Defense-Stand jetzt, weil man noch nicht weiß, was man bekommt.
Ja.
Von daher, da muss man aufpassen. Was keine Schwachstelle ist, ist die Safety-Position. Du hast, wie gesagt, mit Kevin Byard den stärksten Free-Safety der Liga. Und ich glaube, jedes Netzwerk, was auf sich hält, hat ihn auch als Nummer Eins gerankt. Also
Kevin Byard hatte... war der zweitbeste Coverage-Spieler in der ganzen NFL.
Und das als Safety.
Und das als Safety. Und in den Top 5 waren sonst halt nur Cornerbacks.
Ja, genau. Und der ist wirklich krass. Und vor allem, er ist nicht nur so nur ein Single-High-Safety. Also du kannst ihn auch in anderen Formations benutzen. Zwei Safeties high, also Cover 2 oder Two-Man-Under oder was auch immer. Also da funktioniert er auch. Er ist jetzt nicht nur wie Earl Thomas ganz stark auf diese eine Rolle limitiert. Also er ist da auch nochmal ein bisschen vielseitiger. Und dann hast du noch ergänzend Amani Hooker, der auch aus einem Season-High-Year kommt letztes Jahr. Ist halt eher der klassische Box-Safety. Aber nicht nur. Kann auch Coverage. Und da hat er sich letztes Jahr nochmal verbessert. Also Safety passt. Corner weißt du halt nicht, was du kriegst. X-Faktor für die Titans in diesem Jahr: Offensive Line.
Ja.
Weil ich meine, deine Identität ist das Run-Game, dann ist die Offensive Line nochmal wichtiger. Und da weiß ich halt noch nicht, kannst du Saffold kompensieren? Wer startet auf rechter Tackle? Das kann alles funktionieren, aber das hier so ein bisschen die Fragezeichen und in der Defense ist es die Secondary.
Caleb Farley ist es da für mich.
Ja, also die ganze Cornerback-Geschichte. Und halt kann Christian Fulton nochmal absteppen.
Ja, aber für mich, Caleb Farley würde dieses Secondary auf ein anderes Level bringen.
Ja. Ja. So, und was jetzt den Rekord angeht, schwer zu sagen, weil erstmal Offense, du hast Henry zurück, wie schon gesagt. Das ist also du kannst eigentlich, wirst jetzt besser.
Ja.
Weil der Spieler, worauf dein System ausgelegt wird, der ist back. Receiver finde ich nicht verschlechtert, das passt. Defense ist auch nicht zwangsläufig verschlechtert, weil die Secondary, die Corner-Situation war ja auch letztes Jahr kacke. Also es gab jetzt, also ist jetzt nur halt kein Big Move wie ein JC Jackson-Signing erfolgt oder so. Aber das war auch letztes Jahr nicht gut. Also sehe ich jetzt auch keine klare Verschlechterung. Von daher, ich gehe mit 11-6, ich sage, sie verschlechtern sich. Ich glaube, die Offense braucht ein bisschen, um wieder ins Rollen zu kommen, um sich wieder einzugewöhnen. Das ist mein einziges Argument, weil ich kann jetzt keinen Case finden, wo sie sich stark verschlechtert haben.
Ich gehe in diesen Case, bei mir sind sie bei 9-8. Das war das Schlechteste, was ich ihnen zutraue, tatsächlich. Okay, krass. Weil ich sage, sie haben letztes Jahr sozusagen vom Rekord her overperformed. Und da gibt es jetzt einfach eine Regression. Also sie waren letztes Jahr für mich kein 12-Siege-Team, sie waren für mich ein 10-11-Siege-Team und jetzt gehe ich, dass sie sozusagen dann vom Potenzial her einen Sieg weniger haben und dann bin ich bei einem 9-8.
Okay.
Also die Herleitung ist so, sie haben letztes Jahr halt overperformed und unter normalen Umständen wären sie halt so ein 10-Siege-Team gewesen.
Ja, ja, ja.
Und dann ist es auch näher dran.
Aber ist es schon interessant, dass die Titans nach deiner Definition ja dann den Ausrutscher hatten in einer Season, den Ausrutscher nach oben, wo eigentlich alles dafür steht, den Ausrutscher nach unten zu haben.
Also Derrick Henry hat das Hälfte dieses Jahres gespielt und ist, man sieht immer wieder, dass Running Backs sozusagen vom Impact her einfach ersetzbar sind.
Ja, okay, krass. Also, ja, hast du recht, aber...
Also Derrick Henry ist halt krass und deswegen sagt halt, denkt man halt immer, den kann man nicht ersetzen, aber stat-technisch konnte man ihn ersetzen.
Ja, ich will nur sagen, es wäre nicht die Saison, wo ich gesagt hätte, jetzt haben sie den Ausrutscher nach oben.
Ja, aber die Defense war halt auch krass.
Ja, die Defense ist heftig. Und die Defense sehe ich halt auch keinen Grund, dass sie schlechter sein sollte dieses Jahr, weil, wie gesagt... Aus diversen Gründen.
Ja.
Okay.
Deswegen, ich würde sagen, wir gehen die Division nochmal durch. Ich habe die Texans bei 4-13, dann die Jags bei 5-12, die Titans bei 9-8 und Division-Sieger sind die Colts bei 11-6.
Ich habe auf 4 die Texans auf 4-13, auf 3 die Jacksonville Jaguars mit 6-11, die Titans auf 2 mit 11-6 und die Colts auf 1 mit 11-6.
Ich würde sagen, das war die AFC South. Wenn euch diese Folgen gefallen, schreibt uns. Gebt uns ein Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Nächste Woche geht es weiter mit der AFC West.
Ha, Heimspiel.
So. Ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich über diese Folge. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Tannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.